So, damit haben wir es 15:01 und es ist Montag und das heißt Wochenstart. Ich begrüße alle Leute recht herzlich. Das ist live an diesem 19. Heute müsste der 19. sein. 19.
20.
Ja, mein Studiogast sagt schon 20. Ist es. Kann auch sein. Heute wieder.
Das ist ja, wenn man einen Tag verschläft.
Ja, es ist ja immer so. Also ich sag mal, wach werden, aufstehen ist der erste Weg in die falsche Richtung. Ja, heute wieder mit Gast und ich begrüße ganz recht herzlich heute als Studiogast Arndt Vogel. Er ist Schauspieler, Kabarettist, Produzent von Kabarettstücken, ehemaliger USV-Präsident. Habe ich noch was vergessen?
Nee. Netter Mensch vielleicht.
Oder ja, sowas. Natürlich. Selbstverständlich. Und markante Stimme. Der Elmar Gunsch des Ostens. Ja,
oh.
Ja, der ist heute zu Gast. Wir wünschen viel Spaß und vielleicht kann man auch Fragen stellen. Und ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. Ach, wir waren gerade so schön drin im Gespräch und da ist schon das Intro zu Ende. Und endlich mal ein Studiogast, der weiß, welche Kapelle mein Intro spielt. Gell?
Du bin ich auch alt genug.
Ja, das wirkst aber nicht so. Also, ich sag mal so,
das täuscht.
Ich schätze so, ein paar Tage bist du älter wie ich. So, wenn ich mal
ein paar Jahre bin ich älter.
Ja.
Wie alt bist du?
60. Ich hätte gesagt, so Anfang Mitte 60. So hätte ich
gesagt. Naja, ich bin Mitte 70.
Was? Ja. Nee, also, hätte ich jetzt absolut nicht gedacht, jetzt, da kommt schon erstmal so.
Gut, das ist jetzt was wir jetzt nicht besprechen müssen, weil die Leute sehen mich ja nicht. Also.
Na, hier da schon guckt keiner zu.
Ach, hier im.
Ja, man kann ja immer parallel bei mir auf Facebook gucken. Da gucken immer so ein paar. Also, es gibt schon ein paar, die es wissen. Also, ist sehr überschaubar, sieht man nicht auch.
Die müssen aber schmerzbefreit sein, wenn sie dich jede Woche sehen, ja.
Ja, das sowieso. Ich mache sogar. Ja, ich könnte jetzt ausweiten zu Corona-Zeiten. Da hatte ich dann ja auch zu Hause gestreamt, weil ich kein Radio machen konnte. Und
hat sie eine Maske auf, ja? Sahst du besser aus?
Na, ich sehe so aus, wie ich aus. Halt. Ja. Das ist aber, ja, diese Aussehen. Ja, aber ich sag mal so, mit den Haaren bin ich ganz zufrieden. Ja, Arndt Vogel heute zu Gast. In Jena bist du bekannt, mehr oder weniger seit 25 Jahren.
25 Jahre, ja.
25 Jahre Kleinkunstbühne, die du hier in Jena eingeführt hast. Sowas gab es in Jena vorher noch nicht. Und du warst allerdings schon aktiv vorher auf Kabarettbühnen etc. Du hast auch im MDR so eine kleine Karriere oder eine größere Karriere
gemacht,
kann man sagen.
Ja, die war schon nicht schlecht damals. Ja, mit Verstehen Sie Bahnhof ist die Sendung.
Das
war einmal in der Woche, kam das über Eisenbahn. Da bin ich eigentlich ja, sehr schön um die Welt gekommen, ohne was dafür zu bezahlen.
Ach, die kenne ich gar nicht. Also verstehen Sie, also so eine Eisenbahnsendung?
Ja, genau.
Das wusste ich jetzt gar nicht.
Naja, kein Problem.
Ja.
Und dann war ich vorher beim Fettnäpfchen und ganz vorher war ich am Landestheater Altenburg, im Meininger Theater, in Leipzig am Theater. Also ich war mal ein richtiger ernsthafter Schauspieler.
Ja, das war mir schon klar. Das habe ich eben so in meiner Information nur so nebenbei gemerkt. Du warst normaler Schauspieler und bist dann zum Kabarett.
Bin dann zum Kabarett 89, weil ich dachte, halt, hier läuft irgendwas schief in der DDR, du musst mal was sagen, mal den Mund aufmachen, weil mit Goethe und Schiller kannst du keine Welt verändern. Und da.
Aber ich dachte gerade am Theater, da sind so eigentlich so ein bisschen die
ja, Freigeister. Ja, aber man ist da in seinen Spielplan eingebunden und muss das spielen, was auf dem Spielplan ist. Und da hat man ja sogar schon Schwierigkeiten gehabt, wenn man den Wilhelm Tell gespielt hat, weil da der Satz drin vorkommt, wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Ja, da waren sie schon hipplich.
Na, ich sag mal so, wenn ich immer so Leander Hausmann höre, Castorf, und die hatten immer erzählt, dass sie immer am Theater so eigentlich
ja, nach der Vorstellung, ja.
Wenn
der Schauspieler munter wird, ja.
Ja, aber die sind dann auch an kleinere Bühnen und die haben dann auch Stücke ausprobiert, die, also wie man es immer so. Ich stelle es mir in meiner Romantik immer so vor am Theater, so das war so, die waren Freigeister und die.
Auch ja,
so,
das ist schon richtig, aber der meiste Freigeist war dann abends nach der Vorstellung in der Kantine.
Das war Kantine. Die berühmten Kantinen-Stories und da war noch richtig Rock'n'Roll, also bis in die 90er, 90er Jahre, was ich da von Schauspielern gehört habe, da wurde den bewusstseinsverändernden Destillaten gefrönt und die wurden auch als förderlich angesehen.
Ja, sie waren auch förderlich, ja.
Naja, da gab es einen Schauspieler von Altenburg, das war so eine Kultfigur, ich komme jetzt nicht auf den Namen, war so ein Typ, der hat auch stückelange monologisiert. Ich glaube, der lebt jetzt auch nicht mehr. So ein ganz markanter Typ. Wenn du jetzt einen Namen sagst, da wird es mir einfallen, aber wenn er...
Na, ich, ja.
Ja, du bist ja, ja dann...
Also,
du
bist,
ja,
du,
ich meine, ja.
Ja, selbstverständlich. Naja, gut.
Ja, ne, ich habe zu der Zeit ja mit dem Theater gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich Dumpfbacke, außerdem war ich bis 89 bei der Armee. Aber so dieses Schauspielerwesen-Szene, das hat mich dann so in den 90er Jahren dann schon mehr interessiert.
Naja, es war ein bisschen eine andere Welt, das Theater.
Das ja, klar. Ja, das ja. Ist ja, ja. Ja, und dann bist du das Fettnäpfchen und da kann man
genau.
Ja, pass auf, jetzt kann man sagen, das ist ja fast so eine Karriere wie Harald Schmidt. Theater, Schauspieler und dann Komödchen Düsseldorf.
Mhm. Wer ist Harald Schmidt?
Aha. Okay. Leider fällt mir keine pointierte Antwort ein. Harald Schmidt. Ja, Harald Schmidt ist der Lothar Tarelkin des Westen. Also, ja, die Karriere, du bist ins Fettnäpfchen gegangen und ich sag mal, medienmäßig warst du, bevor du die Kleinkunstbühne hier in Jena eröffnet hattest, was ja auch, sag ich mal, ich finde, mutig ist, also so ein eigenes Theater.
Das, ja, ich habe die damals mit meiner Frau eröffnet, ja. mit Gabi, mit der ich ja heute noch auf der Bühne stehe, ja. Weil wir bei den Banken waren und einen Kredit brauchten und da haben die Banken gesagt, Herr Vogel, in Ihrem Alter können wir mal über einen Kleinkredit reden, aber so viel, das muss dann Ihre Frau machen, die ist jünger. Und da musste sie dann praktisch den Kredit nehmen und war dann demzufolge auch meine Chefin. Ne?
Ja.
Wer das Geld hat, ist ja dann immer der Chef. Ja.
Also diesen großen Schritt. Ich sag mal so, was dich zu dem großen Schritt bewogen hat, wir haben ja noch 2 Stunden Zeit da, würde ich sagen, machen wir erstmal eine kurze Musik rein und reden danach weiter.
No.
Jamie Cullum, im Wochenstart und als Gast bei mir im Studio Arndt Vogel. Man kann sagen, medienmäßig einer der prominentesten Jena, den wir so hatten, was die Medien hergaben. Gab es da noch andere Prominente, die im Fernsehen irgendwie so aus Jena oder in Jena aktiv waren? Da fällt mir jetzt keiner ein.
Nö, nee, so in Interviews, also.
Ja.
Ja, Peter Ducke oder sowas.
Ja, ja. Das ist übrigens so ein Phänomen. Peter Ducke wurde auch, ich sag mal nicht totgeschwiegen, aber immer gar nicht so immer erwähnt als Kind dieser Stadt. Und dann habe ich mal mitbekommen, dass eigentlich Peter Ducke bei den westdeutschen Leuten, die sich ein bisschen befassen und mit Jena, dass die, also das war Jörg Thaddäus, da war mal mit Stuttgart Barre war mal in Jena und da haben sie sich immer über Jena, was so prominent ist, da fing Jörg Thaddäus eigentlich an, so da Peter Ducke zu erwähnen, was eigentlich selbstverständlich ist. Also Peter Ducke ist ja eigentlich so eine Person in Jena wie Uwe Seeler für Hamburg, sag ich mal. Das kennt auch jedes Kind, aber ich sag mal, in Jena war Peter Ducke als 90er noch als Sportlehrer bei einigen Jugendlichen bekannt, was ich eigentlich traurig finde, ja.
Ja,
Und Peter Ducke ist schon, ich meine, wir haben viele Sportler, aber sonst du kommst ja auch nicht aus Jena eigentlich, du kommst ja aus Leipzig.
Nee,
ja, aber medienmäßig. Ich weiß noch, als die Kleinkunstbühne aufgemacht hatte, da hieß es immer, das macht einer, der war aus dem Fernsehen bekannt, in den Kammern, der ist auch am Tresen, mit dem kann man reden, das hat auch viele Leute angezogen. So. Das,
ja,
ja.
Das ist,
ja.
Mit mir kann man auch reden.
Ja, ich will erst mal fragen, du warst am Altenburger Theater, du warst richtiger Schauspieler, was mich schon mal interessiert, das Schauspiel werden, ich wollte auch immer mal Schauspieler werden, das war immer so mein Wunsch gewesen. Kann man aber heutzutage gar nicht mehr empfehlen, weil das so monetär jetzt gar kein...
Naja, es ist nicht mehr so wie früher, dass da irgendeine Kommission gesagt hat, du gehst dorthin an das Theater, du musst dir heute alles selber suchen und alles selber machen und da gibt es eben sehr viele Schauspieler, die auf der Straße liegen, die das gelernt haben und auch studiert haben.
Ja.
Und trotzdem kein Engagement haben.
Ja, ich frage mich nur, wie von der Finanzierung, wie das geht, wenn ich das Theaterhaus Jena sehe, das ist ja ein Ensemble und da kommen Stücke und ich sag mal, die Stücke werden gar nicht so oft aufgeführt mit einem Aufwand. Also ich staune immer über die Inszenierung, über das Bühnenbild, wie man das im kleinen Rahmen so schafft. Also,
naja, pass mal auf. Das ist ja immer so, wenn wenig Leute kommen, dann brauche ich das Stück auch nicht so lange zu spielen. Denn vor leeren Häusern hat es ja keinen Sinn, ein
Stück
zu spielen.
Das ist mir schon klar. Aber
das ist ja eine Wechselwirkung. Das ist ja wie, ich vergleiche das mal mit dem Einkaufen. Ne?
Das ist mir
die Leute beschweren sich, dass die Innenstädte kaputt gehen. kaufen aber nur bei Amazon
ja.
und bei allen anderen. Ne?
Weiß
und
schon,
beschweren sich dann, dass die Läden zumachen.
Das,
ne?
also, das ist mir schon klar. Aber wie das geht über die Jahre hinweg, also rein nur, ich meine, der Aufwand, es sind ja Bühnenbilder, die sind ja fest angestellt, die werden bezahlt oder extra. Die Schauspieler müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Die kommen ja auch aus Stuttgart, Dingsbums, ja. Das Ensemble wechselt ja auch alle zwei oder drei Jahre. Das ist ja, und die Probezeiten und das ganze Stück und dann, ich sag mal so, wie viele Leute da kommen und Eintritt, ich sag mal so, die Karte kostet, glaube ich, jetzt über 20 Euro, knapp über 20 Euro, was ich
fair finde. Das ist noch moderat,
ja. Ja, was ich moderat finde. Na, ich frage mich noch, wie sich das Ganze hält, das kann doch nur subventioniert
werden. Das ist, Theater werden subventioniert, anders geht's gar nicht.
Ja,
also große Theater, selbst Weimar oder
ja,
alle werden alle subventioniert.
Ja, es geht eigentlich gar nicht anders.
Das ist nee, anders geht's
ja, aber ich sag mal so, ein Schauspieler zumindest, wenn er dann an so einer Bühne ist, wird er da monatlich bezahlt? Oder
Monatsgage, ja.
Monatsgage, ja. Also da gibt es so eine Art Gehalt und da kann doch eigentlich ein Schauspieler erstmal zufrieden sein, wenn er so ein...
Dass er ein Grundgehalt kriegt von irgendeinem Theater, wo er angestellt ist. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie das Grundgehalt ist, so, aber würde mich schon mal interessieren, so als Schauspieler.
Du geh doch einfach mal hin ans Theater und frag mal jemanden, der rauskommt, sag mal, wie viel verdienst denn du?
Ja, und
das kann man doch mal machen.
Ja, dann war es meistens der Hausmeisterin. Ja, ich kenne ja die Andrea, die Pressesprecherin. Ja,
da, warum hast du den ja nicht gefragt?
Warum noch nicht? Wenn wir uns sehen, dann unterhalten wir uns meistens über Sandra Hüller, was die gerade
so macht.
Weil hier, das ist ja auch ein Kind dieser Stadt.
Ja, auch ein Kind dieser Stadt, ja.
Ja, also du hast in weil es mich interessiert, Altenburg, war das schon damals Altenburg-Gera oder nur
Altenburg? Nee, das war nur Altenburg.
Altenburg, ja. Am Theater und dann spielt man so Stücke. Wie viele verschiedene Stücke spielt man da so pro Saison?
Puh. Ja, das kommt drauf an, wie viel Neuinszenierung man hat. Also meistens werden dann die Stücke aus der alten Saison noch weitergespielt. Also ein Stück wird ungefähr, am Theater wurde bei uns damals ungefähr 30, 35 Mal gespielt. Ja. Dann war es durch.
Aber 35 Mal im Jahr oder 35
Mal? In der Saison oder saisonübergreifend.
Ja. Aber man hat ja auch noch andere Stücke.
Ja, also drei, vier, fünf Inszenierungen waren meistens so drin.
Ja. Und man hat auch dann so kleinere, gab es auch so kleinere Programme noch so in so, ich sag mal, so im
selten. Wir hatten in Altenburg so ein Theater unterm Dach und da haben wir immer so kleine musikalisch-literarische Programme gemacht, ja, die dann auch mal ein bisschen politisch, auch mal ein kleines bisschen mal was.
Und fuhr man mit dem Theaterensemble auch über Land, gab es sowas auch?
Ja, wir hatten in Altenburg war kein Theater, was draußen spielte, aber Meining damals, wo ich in Meining war, wir hatten viele Abstecher. Nach Hildburghausen, Suhl, nach Römhild, ach überall hin.
Römhild im Unterland, im Thüringer.
Ja, Thüringer.
Aber das würde mich auch immer so interessieren, wenn man als Theaterensemble, was eigentlich auch, sagen wir mal, kulissenmäßig, lichtmäßig und etc. doch viel braucht und wenn man dann in so ein, ich meine, ich nehme an, Hildburghausen, Römmel, das waren dann Kulturhäuser.
Nee. Hildburghausen war ein herzogliches Hoftheater.
Ich dachte, in Meining gibt es nur
eins. Naja, der Herzog von Meining, hat sich überall ein Theater hinbauen lassen.
Okay.
Und wenn ich in Hildburghausen war, ja.
In Hibu gab es...
In Hibu, da gibt es nicht nur eine verrückte Anstalt.
Gibt es die Theater?
Da gibt es die Theater.
Okay, da wollte ich dann darauf hinaus, sagen wir mal Römmhild. So.
Ja, ja.
Ich wollte einfach darauf hinaus...
Na, Römmhild war im Kulturhaus.
Ja, und das meinte ich
ja eben. Ja.
War es Hildburghausen ein scheiß Beispiel, aber nimm mal an Römmhild. Ich sag mal, ich stelle mir das schwierig...
Ja, da konnte man nicht mit allen Stücken hinfahren. Also dort, wo man eine Drehbühne braucht, da konnte man nicht hinfahren nach Römmhild.
Und Hebesachen. Das
genau, da konnte man nicht.
Ja, aber es ist schon, weil alleine von den Kulturhäusern, die Garderoben... Die
kann man mal von heute erzählen, das ist mir, weißt du, das ist so nostalgisch.
Ich
fühle mich zurückgesetzt wieder in eine Zeit, die ich hinter mich gebracht habe und wo ich gedacht habe, das ist gegessen für mich.
Also. Arndt, wir haben doch, guck mal, wir haben bis 17 Uhr Zeit und ich wollte ein bisschen Gründe, ich wollte einfach nur mal das interessiert mich wirklich
jetzt. Ach so,
mich interessiert das wirklich jetzt. Ich komme zu den neuen Sachen, komme ich
auch. Dann machen wir hier die Sendung für uns später oder für die Leute?
Für die Leute, für die Kultur im Allgemeinen, für die ganze Sache.
Da meinst du, es sitzt hier noch einer vorm Radio, der sich noch dafür interessiert, was ich damals in Meining, wo ich hingefahren bin. Da gibt ja Leute, die wissen noch nicht immer, wo Römhild liegt.
Römhild im Unterland. Nee, ich sag mal so, es ist, also mir also mein Anliegen wirklich, mir geht es um Zeitgeschichte im Allgemeinen, um nahbare Zeitgeschichte zu erleben. Ja. Auch natürlich auch, um das zu erzählen, was du jetzt machst. Keine Angst.
Aber. Ja.
Nee, mich interessiert das nur wirklich. Also das sind wirklich Gedankengänge, die ich habe.
Und für Römhild brauchte man einen Passierschein. Ohne Passierschein kam man nicht rein, weil das ja Grenzgebiet war.
Ja, das freue ich. Das war schon in Ulem, in Unterlem nicht so.
Oh, ja, oft du.
Ja, ich kann ja nun als Musikant kann ich davon auch erzählen. Ja, war ja auch auf einer Tour. Nee, mich hat es doch wirklich interessiert, weil Kulturhäuser sind keine Theater. Ich kann
das sagen, war das Kulturhaus der keramischen Werke Römhild.
Ja, was mich interessiert, also als Theater braucht man einen gewissen Aufwand, um eine Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Mhm. Und wie gesagt, es gibt Theaterhäuser, wie gesagt, Jena hat ja überhaupt kein Ensemble. Jena war auch einfach nur ein Theater, was da stand. Und da hat sich von Weimar, von Altenburg, von Gera immer die ganzen Ensemble rangeholt. Das war einfach nur eine Spielstätte.
Ja, also ich bin ja damals von Altenburg, haben wir ja das Weihnachtsmärchen, auch in Jena. Also ich kannte Jena schon vom Weihnachtsmärchen, wo ich von Altenburg hierher gefahren
bin. Wir haben euch in Gera alle
gebraucht. Ja. Und in Jena ist mir Folgendes passiert, das ist ein bleibendes Erlebnis damals von Altenburg, da stand das Haus noch, da war es noch nicht abgebrannt, da stand das Haus noch und wir spielten König Drosselbart, ich spielte den König Drosselbart und hatte dort mit den Kindern zu reden. Und da stand in der ersten Reihe ein kleiner Junge auf, vielleicht so 8, 9 Jahre, ging an die Heizung, holte seinen Pullermann raus und pullerte an die Heizung und guckte die ganze Zeit auf die Bühne und machte sich den Hosenstall wieder zu und ging wieder auf seine erste Reihe zurück. Da war ich so fasziniert von dem Kleinen, der immer auf die Bühne guckte, pullern ging. Da dachte ich, du kannst nicht alles falsch gemacht haben, wenn der Kleine dich so verehrt und so dich so anguckt. Da,
muss man sagen, Kinderveranstaltungen sind ja auch so eine heikle Sache. Also ich kann es auch selber als Audition sagen, also ich habe mich geschämt für meine Altersgenossen, so 4. Klasse, 3. Klasse, ganz schwierig, wenn da Vorstellungen kamen, weil da die Unruhe, die da im Theaterraum war, das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung für die Schauspieler.
Ja.
Nee, was ich noch sagen wollte, ich meinen Leitfaden verliere, dass Jena eigentlich nur ein Theater war, was als Theater nutzen könnte.
Bis 53 war es ja ein festes Ensemble.
Das habe ich aber eben nicht mehr miterlebt. Aus Gründen.
Aus gewissen Gründen,
deswegen, die Schauspielerei, die fasziniert mich einmal. Natürlich bist du Kabarettist und da will ich noch 1000 Mal fragen. Und ich würde sagen, ach, wir haben ja noch nicht mal 20 Minuten hinter uns, nochmal eine kleine Musik machen. Und wer Fragen hat, kann gerne anrufen, einmal die 5, 5 mal die 2. Ich weiß nicht, ob das Telefon hier quergeschalten ist. Letzte Mal, da hatten wir auch Kartenverlust. Da kam dann aus dem Nachbarraum hier, ist das Telefon, das kam nicht hier rein. Also man könnte anrufen,
Da gibt doch deine Nummer durch. Also.
Meine, aber da ist der Stream beendet. Ah. Im Studio heute Arndt Vogel und ich finde das Gespräch langsam wird's richtig interessant, für mich zumindest. Für Arndt vielleicht noch nicht so. Die Hollies, Musikgeschichte und ich habe, wie gesagt, eine erzählende Kultur- und Musikgeschichte bei mir im Studio sitzen. Das ist Arndt Vogel. Vom ehemals Fettnäpfchen, Kleinkunstbühne Jena, jetzt hier bei mir im Studio, finde ich ganz gut. Arndt, wir können gerne anknüpfen an die ganzen anderen Sachen, aber um chronologisch zu kommen, vorzugehen, Fettnäpfchen, Kleinkunstbühne, das jetzige Programm. Ich wollte nur noch mal fragen, okay, machen wir so, Altenburg Theater, dann bist du ins Fettnäpfchen, wie ist das passiert? War das ein Angebot, was monetär auch interessant war?
Nee, monetär war es gar nicht interessant, das war normal, weil man konnte ja in der DDR nicht am Theater monetär große Sprünge machen.
Ja, das ging ja nicht. Klar, ja.
Das ging dann auch am Fettnäpfchen nicht, aber es war einfach so, dass 89 im Frühjahr, dass du da standest mit Theater und wie gesagt, mit Schiller und Goethe kannst du keine Welt verändern und da kam ein Angebot vom Fettnäpfchen, vom Kabarett, dort anzufangen und da habe ich gesagt, ja, das mache ich und habe dann auch geschrieben, also habe mich dann ein bisschen ins Politische reinziehen lassen, politisch geschrieben und dann kam die Wende und dann war mein potenzieller Gegner praktisch weg.
Das war ja das Schwierige.
Und dann standen alle die vorher geschrieben haben, die also sehr verklausuliert geschrieben haben, die jetzt alles sagen konnten, die konnten nicht mehr schreiben.
Das war ja dieser Effekt.
War's weg,
genau. Es war schon eine eigene Kunstform.
Eben, genau.
Das, wie weit kann man gehen bis an die Grenze?
Bis an die Grenze, ja. Bis dass die nichts sagen da oben. Ne? Weil da saß ja immer einer drin oder ein paar Leute saßen drin, die das Programm abgenommen haben.
Kabarett wurde ja auch
zensiert, richtig zensiert.
Zensiert, aber auch gefördert irgendwie. Also im,
naja,
im Rahmen,
nur
im
dass
Rahmen
du darfst, ich will mal so für die noch dialektisch denken können, du konntest die Erscheinungen kritisieren, aber nicht das Wesen.
Ja,
schön. Ne, das Basis und Überbau.
Ja,
und also Basis nicht kritisieren, aber Überbau. Also man könnte was gegen die Post sagen.
Ja, oder
gegen,
ja,
dass
ja.
es mal keine Taschentücher gab.
Ja,
gegen
ja,
Tempo,
aber
nicht gegen den Sozialismus und nicht gegen unsere Partei und so weiter und so fort.
Ja, also ich glaube, beim Kabarett das meiste Wort, was verwendet wurde, der BGLer.
Der BGLer.
Der BGLer.
Der BGLer wurde zum Abschluss freigegeben. Ja,
der BGLer. War sehr dankbares Individuum.
Wir haben ja auch gesagt, in der Oberschule immer, wenn wir es Abi nicht schaffen, werden wir irgendwann BGLer.
Der BGLer. Ja, das hat man immer wieder gehört. Und die Leute, ja, das war, es gab ja professionelle Kabaretts in der DDR, die waren aber sehr überschaubar. Es war die Diesel, Fettnäpfchen waren, glaube ich, gar nicht.
Doch auch.
Ja, war dann auch professionell.
Ja, ja, ja.
Aber dann erst
alle in Bezirken, in Bezirksstädten wurde es gefordert. Magdeburg, die Kugelblitze, in Dresden, der Herkuleskeule. Der Akademiker in Leipzig und die Pfeffermühle,
da gab es zwei,
ja, wegen der Leipziger Messe.
Ja.
Sonst hätten sie die Leute eigentlich alle reingekriegt. Ja, in den Großstädten gab es schon, also in der Oderhähne in Frankfurt-Oder.
Also da würde ich sagen, ich interessiere mich ja sehr viel, weil ich ja in der DDR groß bin, höre ich jetzt zum ersten Mal, Oderhähne sagt man gar nicht. Aber noch nie gehört, nicht mal so nebenbei.
Ah ja.
Na, es gab ja auch dann so Platten, da war ja vieles drauf, aber Oderhähne habe nie. Ach guck mal, und das waren alles professionelle,
staatlich geförderte Kabarett.
Okay, aber dann, ich meine, dann die Aushängeschilder waren halt Herkuleskeule, Pfeffermühle,
Akademiker
und die Distel. Und bei der Distel habe ich, meine Wahrnehmung will ich nochmal wiedergeben, ich weiß nicht, ob es so war. Ich habe nur mal gemerkt, dass die Distel schon den Affen ein bisschen mehr Zucker gegeben hat, was so die Inszenierung angeht. Also ich sag mal so, Kabarett ist doch eigentlich so von der Inszenierung, von den Requisiten mehr so Brechtsches Theater, so runtergebrochen, ein Tisch steht da,
vielleicht einen Schrank so. Da muss man Folgendes wissen, dass die Genossen in Kreisleitungen oder in Bezirksleitungen, die irgendwo...
Ach, übrigens, Sieghard Schubert von der Schubert-Formation, guck gerade zu.
Ach, hat er angerufen oder was?
Nee, hier sind immer Leute, die hier zugucken.
Ach so, grüß dich, Sieghard. War jetzt das richtig? Sieht er uns jetzt? Nee.
Doch, ja, guck. Jetzt.
Ach, guck.
Sieghard Schubert, das ist er, bin ich nämlich Freund. Von ja. Katrin Lindner und der Schubert-Band.
Ah ja, kenne ich noch.
Das
ja.
ist er,
ja. Na, guck an, schön. Ja. Dass die Genossen in der Kreisleitung, die in Altenburg in der Kreisleitung saßen oder in Leipzig Bezirksleitung, dass diese Genossen ein bisschen Angst hatten, was zu entscheiden, ja. weil sie sonst um ihren Posten gefürchtet haben. Und die in Berlin saßen, die saßen fest.
Ja.
Die waren in Berlin. Also konnten die der Distel sagen, das dürft ihr spielen, Genossen. Ne, das ist nicht so schlimm.
Während das
im Bezirk wäre nie durchgegangen, was die in der Distel gesagt haben.
Ja, also ich,
sagen durften.
Okay, nee, ich meinte jetzt was anderes. Ich meinte einfach von der Opulenz der Darbietung, dass bei denen...
Ja, die Berliner hatten mehr Geld.
Also ich weiß noch, ich war mal in Leipzig, war ich mal drin, das war mal alles sehr spartanisch. Also ein Kabarett ist ja auch so gedacht,
ja,
so kurz zu sagen, da wird ein Tisch hingestellt, ein Stuhl.
Genau, das reicht, und, ja, und da ist das ein Büro. Ja.
Ja, was mir noch, so Brechtsches Theater, sagen wir mal.
Ja.
Konnte ich wenigstens einmal punkten hier bei dir. Nee, aber was mir noch aufgefallen ist, weil ich hatte mal mit meinem Kumpel, das war glaube ich 83 im Sommer, sind wir nach Berlin gefahren und haben ganz rotzweig, gibt es noch Karten von der Distel und da gab es welche. Und deswegen habe ich mal so ein vor Ort, kam dazu, eine Darbietung der Distel vor Ort zu sehen, was ja eigentlich eine absolute, also es war ja
war meistens ausverkauft.
Jahre vorher, das war ja, ist ja geil. Was mir noch aufgefallen ist, dass da eben mehr auf Show, Licht und Pralala, Buff und dass die Requisiten auch opulenter waren. Die Frage ist, war das nur bei der, ich meine es gar nicht von der Freiheit, was
auf der Bühne ist. Die hatten mehr Geld einfach, ja.
Mehr Geld, ja. Das ist so, ist also, das ist in Dresden, Herkules und Dresden und Leipzig und den anderen, die auch hoch angesehen waren, dass die eben nicht so viel.
Ja, die hatten ja auch ein richtig großes Saal, der Diesel. Die hatten ja ein richtiges,
ja,
richtiges
ja,
Theater, während
ja,
der Pfeffermühle so irgendwie im Raum hatte. Und,
ja. Ja, das ist mir auch gefallen, denn das ist gerade, wenn man jünger ist, wenn da ein bisschen Glitzerstaub und so, ja. Das ist ein bisschen schöner, das, die waren noch schon eher dabei. Und erzähl mal, Fettnäpfchen in Gera, das war schon professionell, wie groß war das Ensemble damals?
Wir waren, acht bis zehn Leute waren
da. Ach, so viel doch?
Ja, ja, ja.
Fettnäpfchen habe
ich also immer. mit Technik und Garderobenfrau. Und
ja,
so,
ja,
also,
ja, das ist ja schon.
Ich meine, auf der Bühne waren 6 Mann. Ja.
Ja, okay, aber es ist ja auch dann ein großes, da gehört ja mehr dazu, da gehört, ja, wie gesagt, auch Techniker dazu.
Genau. Oder?
Und die konnte man damals noch bezahlen. Dann,
ja, ja.
Das war vielleicht nach der Wende. Also das war schon ein festes, eine feste Kuh, festes
genau,
Haus,
genau.
Festgesetzt. Und die Chefin war da damals schon die kleine, wie heißt sie?
Eva-Maria Fastenau, ja. Und die hat dann gesagt, nach der Wende, als die Konzert- und Gastspieldirektion, dazu gehörte das,
ja.
Das Fettnäpfchen gesagt hat, so, uns gibt es nicht mehr. Seht zu, was er macht. Und da hat die sich selbstständig gemacht. Da hat die gesagt, so, ich bin Chefin jetzt und mache das selbstständig. Ne? Und da waren wir alle sehr froh drüber, dass jemand gefunden hat, der das auf sich genommen hat.
Ja.
Der also, und selbstständig geworden. Und dann haben wir uns nach 10 Jahren, meine Frau und ich, haben wir gesagt, so, und jetzt machen wir unser eigenes.
Ne? Das ist ja, ich sag mal so, es ist ja sehr spannend, gerade als das Fettnäpfchen diesen Schritt gemacht hat von der Sicherheit ins Angestelltenverhältnis, da kriegt man ja auch mit, also diese Stressfaktoren, wie es ist. Wobei man sagen muss, aber das Schöne war vielleicht, oder ist ja auch so, dass das Kabarettpublikum eben ziemlich treu ist und da eine gewisse...
Ja, weil du hattest ja auch zur damaligen Zeit, es war schon eine spannende Zeit, du hattest jeden Tag was Neues, du hast früh eine Szene geschrieben und abends war die schon nicht, da galt die schon gar nicht mehr, da war die überholt, ne, da musst du neu schreiben, musst also mit Zettel auf der Bühne manchmal und so, das war schon sehr spannend und wie gesagt, die alten Schreiber, die konnten nicht mehr schreiben, weil sie diese Zensurschere im Kopf hatten. Und ich kam nun neu, ich kannte das nicht und da habe ich eben geschrieben wie der Teufel. Ne? Habe da sehr viel geschrieben am Anfang und dann sind die anderen dann nachgezogen und dann haben wir dann wieder alle geschrieben.
Ja, ja. Wie ist es eigentlich so, dieses Schreiben, dann dieses pointierte Schreiben und innerliche Schreiben, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Das ist ja, das fließt ja einen auch nicht so immer raus.
Du musst nur dumm denken.
Dumm denken, das ist vielleicht das. Mhm. Ja, ich meine, ja, 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 das ist schon klar. Die Frage ist bloß dann, ob der Humor eben dann, ich meine, Kabarett hat es ja immer einen Rahmen, ja.
Ja, du hast ja, ich hab das große Glück, dass mein Humor, dass der, mein Leipziger Humor, dass der ja. Auch hier gilt. Also ja. Auch hier in Kapellendorf gilt oder in Jena. Und das stehen die Leute verstehen.
Es ist ja, auch schön, diese leichte Klangfarbe, diese Leipziger,
ja.
Das kommt ja noch dazu, das ist ja auch dieses Bodenständige dann rauszuholen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dieser Humor, ich sag mal so, deine Art, also ich bin ja auch noch eine Generation, die für sowas empfänglich ist, aber ich sag mal so, dass das Humorverständnis ab einer gewissen Generation bricht das ja auch total weg jetzt, heutzutage sage ich mal. Also ich sag mal, so unter 45, unter 40 die Leute, das wird schon schwieriger. Ich weiß nicht, so empfinde ich es zumindest.
Nee, das kann ich nicht so sagen. Ich finde, Humor ist immer eine Frage, ist auch eine Frage von Intelligenz.
Das sowieso.
Ich hab Humor, also intelligente Leute haben meistens mehr Humor, wenn sie nicht gerade, ich will jetzt nicht sagen, aber wenn sie nicht gerade alte Zeissianer sind, die gar keinen Humor haben, aber Humor hat wirklich was mit Intelligenz zu tun, wenn ich was begreife und das ins Umkehrverhältnis setzen kann und drüber lachen kann. Und ich muss auch über mich selber lachen können. Das ist ganz wichtig.
Na, jetzt finde ich, könnte man im Allgemeinen über Humor reden und das ist so. Es setzt eine gewisse Intelligenz schon voraus. Wobei es gibt auch diesen, wenn man bewusst diesen flachen Humor, also das macht ja auch Spaß. Dummes Zeug erzählen.
Dummes Zeug erzählen. Das ist aber kein flacher Humor. Flacher Humor ist.
Es ist schwierig, dann genau zu sagen, wo fängt es an, wo auch nicht. Ich sag mal jetzt so, ich sag mal nur das Humorverständnis, aber ich finde, es hat sich schon verändert. Bloß ich will jetzt nicht den Faden verlieren, ich will jetzt sagen, wir waren jetzt bei den Fettnäpfchen, das hat sich so entwickelt gehabt und da habt ihr Programme gemacht und das, was mich interessiert, so auf die schnelle neue Programme immer wieder zu entwickeln. Ich frage auch aus Eigennutz, weil ich ja auch als Philipp so über versucht habe, ich habe es ja auch gemacht, so eine lustige Karriere als Musik. Komödien, Kabarettist wäre zu viel gesagt, zu machen. Und da geht, aber wenn man es alleine macht, irgendwann mal die Kraft aus und die Lust und dann immer wieder neue. also ich kann es nur so sagen, ich habe seit 6 Jahren keinen neuen Text mehr geschrieben, so, weil ich einfach leer bin und ich wüsste auch nicht wie. Und dann, wenn es zu schnelllebig ist, was beim Kabarett natürlich gut ist, das zu machen ist, ist es eben schwierig. Und dann auch, man braucht ja auch das Publikum, das Podium, die dann hinkommt. Also wenn man
Laufkundschaft. Die Reflexion braucht man.
Wenn man Laufkundschaft hat, da ist es schon schwieriger, das Ganze unterzubringen. Also ich kann nochmal sagen, ich habe mal als der Philipp gespielt in Chemnitz, das ist so Keller runter, und da ist dann, da nebenan ist gleich das Kabarett, und da habe ich in dem Pub mein Ding gemacht, so wie es ist. Ich mache ja nur auch eigene Texte und mit erzählen, was im Pub nicht so gewohnt ist, da wird gespielt, Musik, und ist schon hart. Und da kam da war die Vorstellung zu Ende im Kabarett.
Ja, Ulbricht,
kam er rein. Ja, ja. Und dann dachte ich, was würde er denken, so, was ich mit meinem Dings mache. Und da fing er an, Respekt, ich könnte es nicht so in dem Rahmen, so was du machst. Also er hat mir zumindest, Respekt gezollt, das so 100 zu machen. Also es ist schon schwierig. Also man braucht das Podium schon, das Ganze auch qualitätsmäßig zu halten und dann auch zu kommen. Und was ja entscheidend ist, dass die Leute auch immer wieder kommen, so ins Kabaretttheater. Was nicht selbstverständlich ist, in der Musik ist es nicht so. Also man könnte nicht eine feste Spielstätte, so wie Las Vegas, und die Leute kommen immer wieder.
Ja, aber ihr habt es in der Musik natürlich auch leichter. Ich meine, ihr habt es insofern leichter, dass ihr, wenn ihr das Lied am nächsten Tag noch einmal spielt und am übernächsten Tag noch einmal, nehmt euch das keiner übel. Wenn wir 3 Tage hintereinander denselben Witz machen, da sagen die Leute, ach, Paul, bitte, jetzt mal einen anderen.
Ja, also ich kann von meinem der Philipp-Programm kann ich, kann ich nicht reden, das muss schon dann.
Aber die Lieder sind doch dieselben, oder? Du machst doch nicht jeden Tag neue Lieder.
Ja, aber man müsste schneller Lieder, also es sind eigene Lieder, das ist es ja eben, wenn die Leute das Ding kennen und kommen dann wieder, dann ja, kennen wir. Manchmal wollen sie eben auch.
Na gut, das ist ja was anderes, wenn sie es hören wollen.
Ja, das ist auch so, ja, und dann. Aber obwohl, das ist auch ein Thema für sich. Das finde ich ich will jetzt gar nicht so weit die Büchse aufmachen. Mit der Musik ist ja auch so, die Leute sind ja, nimmst man nicht übel, aber sie sind ja sowas von festgelegt. Das ist ja sehr traurig. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es auch schlimm, weil es nicht interessant wird. Weil bei Veranstaltungen, wenn du nicht gerade als konzertanter Act wahrgenommen wirst und gebucht wirst, wegen deiner eigenen Sachen, sondern um die Leute zu unterhalten und wegen einer gewissen Musik zu machen, dann heißt es nur, gewisse Lieder zu spielen, und die Leute reagieren dann auch nur auf die und die Lieder, weil wenn das Lied kommt, und ich selber kann es nicht verstehen, wenn ich immer wieder den gleichen Song höre, das ist wie wenn ich einen Witz erzähle und kenne die Pointe schon. Ja, aber die Leute, bei der Musik ist so, die ticken so, und da muss man eben gerade...
Bob Dylan muss dabei sein, oder?
Nein, Bob Dylan gerade nicht. Bob Dylan wieder bei dem jeweiligen, das ist ja auch, jede Subgruppe hat ja ihre absoluten Klischees, das kommt ja auch dazu. Ich habe ja auch bei der Rudy Tuesday Band gespielt, da ist man mehr dieser Folky Irish Folk Szene und so, und da kommt das, da haben wir auch mal mehr so Bock, da ein Konzert gemacht, und der Rudy spielt nun seine eigenen Sachen so viel, und Leute,
ich weiß, dass ich langsam das Gefühl habe, dass das umgekehrt ist, dass ich dich eingeladen habe. Ja. Also hier aus der Sendung.
Also wenn es so ist, finde ich das doch gut. Ja. Achso, weil ich jetzt von mir...
Weil du von dir da und her.
Entschuldige, dass ich es
ausdrücke. Nee, das ist doch schön, weißt du. So macht man sich das auch leichter als selber. Also du hast das gar nicht gemerkt, dass ich den Staffelstab weitergegeben habe, verstehst du, und hast dir drauf los erzählt.
Ist auch
so, und ich habe meine Ruhe, verstehst du. Ich kann mich hier in Ruhe hinsetzen und kann sagen, dann lass den mal erzählen.
Naja, ich muss ehrlich sagen, gerade wenn du so erzählst, ich finde das eigentlich ganz gut, weil das Ganze sollte ein Gespräch sein.
Ja, ist richtig.
Und das finde ich doch irgendwie besser.
Ja, das ist okay. Ja.
Nur um es abzuschließen, weil du sagst, Bob Dylan, in der gewissen Subgruppe ist eben Bob Dylan, aber natürlich nicht alle Lieder vom Bob Dylan, nur die und die. Ja, diese Klischees sind da. Ja, aber wir waren jetzt darauf zurück, so schnell, lustig und witzig zu sein. Wie gesagt, du weißt nicht
genau, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich kann von jemandem, der zum Lachen in den Keller geht, von dem kann ich nicht sagen, so los, jetzt erzähle mal einen Witz. Das kann der nicht.
Ja,
der weiß gar nicht, was das ist.
Ja, also, es kommt ja noch im Kabarett dazu, man hat den Anspruch, schon politisch ist politisch zu machen, und dann sollte es noch lustig werden.
Ich kann in Hamlet nicht lustig
wobei,
auf der Bühne.
Das Schöne ist ja immer gerade bei... In der Oper wird das öfters gemacht, vielleicht in der Operette. Also so dieses Extemporieren, das kann man beim Klassischen, bei Maria Stuart kann man das nicht machen.
Nee.
Nee, das geht nicht. Nee, ich den Faden verliere. Ihr habt dann angefangen, selber zu schreiben, du auch. Genau. Du hast einfach damit angefangen, so aus der Kalten und du hast.
Gucken, was draußen los ist, den Leuten aufs Maul schauen und
ja, dann
und
ist, stell mir vor, im Ensemble muss ja auch dann das akzeptiert werden, was du schreibst, Und dann aufzuführen und wie gesagt, man braucht schon so ein Konglomerat von Leuten, die dann gemeinsam zusammenhalten, gerade so ein Kabarett. Also ich kann ja auch nur von mir reden, das Schönste ist für mich, mit mehreren Leuten an einen Strang zu ziehen und eine Band zu haben.
Genau.
Und ich kann auch sagen, alleine ist, richtig ganz alleine ist es scheiße, ich bin nicht der Typ dafür, obwohl ich es gemacht habe. Jetzt wollte ich aber nicht wieder von
mir reden. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier heute nicht alleine sitze.
Ja, das ja.
Ne, und alleine hier im Radio reden muss, dass du da bist, ja.
Das ist immer, man sollte daran denken, wenn man ein Interview, ein Gespräch führt, dass es mindestens zwei Personen sind.
Genau, das ist schon richtig, ja. Sonst artet es im Monolog aus.
Das ist ja, es gibt vielleicht auch so, wenn man was erfahren will, ich erzähle mal was von mir. Also wenn Leute so, da brauchen wir auch schon großes Ego. Ich erzähle jetzt mal ein bisschen.
Ich setze mich alleine vors Mikrofon und erzähle von mir, da muss das Ego schon ganz groß sein. Da denke ich immer an Falco. Falco hat mal gesagt, wenn ich die Liebe meines Lebens anschauen will, dann gucke ich in den Spiegel.
Ja, guck an.
Das ist aber Falco.
Aber er hat kokettiert damit.
Ja, sicher.
Er hat kokettiert damit.
Ja, sicher. Das ist der Spiegel an dem Bus, auf den er gefahren ist, der war weiter vorne.
Ja, es gibt aber in der realen Showszene gibt es schon Leute, die so dahin tendieren. Ich sag nur, der Wendler. Wenn du kennst,
muss das jetzt sein? Oder bitte?
Ja, das ist so ein Typ.
Muss der Name überhaupt sein?
Also ja, plötzlich war man da war man bei Ina Müller. Der hat so gesagt, ja, du findest dich schon toll. Und er hat gesagt, ja klar, finde ich mich toll. Das ist so richtig. Wenn ich ins Spiel gucke, aber was hat sie gefragt, was sagst du immer, wenn du ins Spiel guckst? Ja, ein geiler Typ. Also sagt er, das gibt es so. Ja, ist vielleicht so dieses Trump-Gehen.
Aber jetzt immer ohne Quatsch, wenn es den nicht gäbe, hätten wir doch jetzt an dieser Stelle gar nicht zu lachen gehabt. Ja. Das muss doch solche Leute geben, dass man über die lachen kann.
Ja, lachen
dass man
kann.
Sagen, ja, wenn der sich selber ernst nimmt, ist das doch seine Sache und sein Problem irgendwann. Wenn er nämlich, wisst ihr, es sind doch nur die Scheiße dran, wenn sie alt wären, die früher mal hübsch waren.
Ja,
die früher nicht hübsch waren, das ist doch scheißegal. Der Wendler wird auch mal alt. Und dann steht er da.
Mir geht's ganz, aber er findet auch toll, was er macht, was er tut, wie er ist, etc. Ich sag mal nur, die Frage ist, können doch eigentlich Leute sein, die einfach nicht reflektieren können. Das ist doch, also wenn du dich nur toll findest und gar
nicht. Dann kannst du nicht reflektieren, ja.
Ich meine, es ist schon ein Krankheitsbild, aber es ist vielleicht auch sehr förderlich dann letztendlich. Wenn du schmerzbefreit bist, machst du auch gewisse Sachen.
Ja, förderlich, aber nicht für die Umgebung, ja.
Nee, das gar nicht. Kabarett, wir werden da und wir wollen noch weitergehen. Und du hast das 10 Jahre gemacht und hast dann gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig in Jena.
Es gab da einige, wie soll ich sagen, einige. Missverständnisse zwischen der Frau Fastener, also der Chefin, und uns, weil sie wollte dann anderes Kabarett spielen, als wir spielen wollten, und da haben wir gesagt, gut, dann müssen wir uns trennen, und da haben wir gesagt, wir gucken mal, wo es was gibt.
Kann ich vom Stil her, das Kabarett, was war da das würde mich interessieren, was da so die Zwiespaltung haben. Was mir mal aufgefallen ist, wir haben erzählt, zu DDR-Zeiten war das meiste Wort BGLer und dann so Anfang der 90er Jahre. Wir haben schon mal öfters in Eisenberg gespielt, da war auch das Fettnäpfchen da war auch die Frau Fastenau da. Und da habe ich mir gedacht, was macht ein Kabarett vom Thema her, was wollen die eigentlich erzählen? Also das war mit Arm und Reich noch Hartz IV war noch gar kein Thema. Da habe ich mir erzählt, also man kann doch eigentlich mehr oder weniger sich immer um die Steuer irgendwie angeln. Und was ich noch sagen will, kurz gefasst, es war auch so das Programm. Ja. Es war, die Themen waren auch ziemlich eng. Das war mein Empfinden so. Und dann kann ich so von der Stilsache dich jetzt fragen, was war der Unterschied? Ich hoffe, jetzt kam die Frage runter. Ich bin ein bisschen durcheinander immer so mit dem Erzählen, aber ich hoffe, es kam rüber.
Ja. Also was soll ich dir jetzt beantworten? Also was hast du jetzt konkret gefragt?
Ganz einfach, was die konkreten Punkte von der Stilistik waren dann.
Von der Stilistik, ja, weil Evas Konzept war dann, auf die Dauer hilft nur Power. Und ich konnte dieses Gepläge nicht mehr ertragen von ihr auf der Bühne.
Also Energie, was sie ja eigentlich ausmacht.
Was sie ausmacht, ja, aber was sie dann von anderen auch verlangte, wo ich gesagt habe, du, das bin ich. Ich stehe hier als Arndt Vogel auf der Bühne und nicht als, als Abklatsch von Eva Maria Fastenau. Also das, das kannst du nicht von mir verlangen.
Sie braucht ja auch einen Gegenpart, um brüllen zu kommen.
Das hatte sie nie. Und dann hatte sie immer, wollte sie unbedingt politisch so. Ja, und da habe ich gesagt, ich sage, du pass mal auf. Da unten sitzen 150 Leute, davon hat jeder eine andere politische Meinung. Ne? Ich bin nicht der Herr Oberlehrer, der sich oben hinstellt, den Zeigefinger hochmacht und sagt, also Leute, das, was ich sage, ist richtig. Das ist nicht meine Art, das ist für jeden selber. Und da sind wir ein bisschen ins Gehege gekommen.
Gleich mal eine Frage, das ist ja beim Kabarett auch das Entscheidende. Wichtige ist, man kann ja nur eine Sache irgendwie darlegen, aber dann das als absolute Wahrheit.
Ja, das ist
ich glaube, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz im Kabarett auch, oder?
Ja, das sollte man tunlichst vermeiden, finde ich.
Also wenn man
einen Zeigefinger heben und zu so sagen, ich habe recht und ihr da unten.
Oder einfach sagen, eine Ideologie rüberzubringen, das wäre ja, ganz genau, schlimm. Ja, genau. Da müssen wir es offen lassen.
Das ist nicht meine Art, Kabarett zu spielen. Ne? Und da sind wir ein bisschen aneinander geraten. Ja.
Naja. Ja, also du hast die Entscheidung getroffen, du hast die Partner. Mal eine Frage zu deiner Partnerin, die ist ja jünger irgendwie, kann ich sagen.
Sind viele Leute jünger als ich.
Ja,
du ja auch.
Wenn ich durch Jena gehe, ich bin immer der Älteste irgendwo. Ja. Ich hab keine Chance.
Es kommt drauf an, wie du läufst, wenn du Spähen nachziehst.
Na Quatsch, nee, einfach so wie es ist. Ja. Ich meine ja, ich sehe ja jünger aus.
Du hast noch volles Haar, was ich nicht mehr habe.
Also ich finde, ich sehe aus wie 23. Jahrgang, ja. 19.
Das ist zum Beispiel, wisst ihr, wir waren vorhin bei flachen Witzen.
Ja.
Jetzt sind wir endlich soweit.
Ja, aber.
Und jetzt weißt du hoffentlich, was ich damit vorhin meinte.
Ich hoffe, du auch. Ja, bei mir zählt das unter die Rubrik Dummes Zeug erzählen. Und Dummes Zeug erzählen ist für mich, wenn man es bewusst macht, das war mir jetzt bei mir bewusst, das ist für mich so eine Art Sehnhygiene, weil das ist so schön, dummes Zeug so.
Vorgestern hatte ich einen in der Vorstellung, der saß ganz vorn. Der hatte eine Vollglatze und der hat reingeredet und der hat ein bisschen viel reingeredet. Ne?
Ach, da kann man mal schön extrem.
Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, pass mal auf, Lockenkopf, du bist jetzt mal ganz still.
Ja.
Und dieses Lockenkopf zu ihm aus der Glatze hat die anderen zum Jubelschrei verleitet und er hat komisch geguckt. Ne? Also das ist so mein Humor.
Ja, ich weiß, aber das kommt ja auch gut an. Und ich muss ja sagen, jetzt neidvoll, weil ich ja nicht mache, als muss ich ja über... Ich muss auch im Humor reinbringen, meiner Art. Aber es ist anders, sage ich mal, in einem Kabarett so eine kleine Extemperierung zu machen, weil die Leute viel mehr zuhören und da ist viel mehr Schenkelklopfer, wenn das so ist. Das kommt im normalen Programm oder funktioniert das schwieriger, kann ich sagen.
Ja.
Weil ich lebe ja auch davon letztendlich, wenn ich als der Philipp auftrete, immer wenn einer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn einer andauernd nicht hinguckt, nicht quatscht und nicht da ist, das zieht an beim Programm und ich muss den ansprechen und das wird meistens zum Programm. Und meistens ist es so, wenn ich so in privaten Gesellschaften bin, meistens sagen die, ach, da hast du genau den richtigen erwischt. Das ist öfters so. Daraus kann ja auch ein Programm bestehen.
Immer einen richtigen erwischen.
Und ich glaube, da hast du ja genug Pfeile im Köcher bei deinem Programm und dann ist es ja auch so. Und davon lebt ja auch das Programm.
Thomas Bernhard, Publikumsbeschimpfung. Ja.
Ja, das ist nun das Extreme. Wann war das in den 60er Jahren, gell? Das Publikum, das war ja nun eine massive Sache, aber das Extemporieren, das gehört eigentlich echt
dazu. Das gehört dazu.
Und das ist ja eigentlich echt die hohe Schule.
Das ist auch irgendwie die Suppe.
Ja.
Das Salz in der Suppe so ein bisschen, ja.
Ja, ich meine, es ist ja, wenn man das mit dem Lockenkopf hinkriegt, das ist es ja gleich so. Jetzt habe ich aber völlig den Faden verloren, wo waren wir vorne stehen geblieben? Das ist jetzt das Problem.
Mach Musik, komm, da fällst du wieder ein.
Okay.
Können wir mal AC/DC machen oder sowas? Weißt du nicht drauf?
Pass auf.
Ja, ich frage nur.
Ich dachte, du bist...
Redest du Rolling Stones oder was?
Ich habe jetzt nur... Kann ich nicht spielen, aber das sind auch die ganzen Klischee-Dinger. Das ist doch genau das.
Das ist ja schon wieder falsch, oder was? Habe ich was Falsches gesagt?
Es gibt kein Falsches, kein Richtig, aber das ist doch genau das.
Was?
Ja, die Leute, immer die Wiegel, ey, mach mal Stones, mach mal Rammstein, mach mal Roland Kaiser, immer, das ist immer, immer dieser rote Faden. So, hättest du jetzt gesagt, ich meine, davon
mach abgesehen. Mach mal Roland Kaiser, hast du gerade gesagt, mach mal Roland Kaiser?
Ja, das ist, pass auf, das ist der rote Faden, so denken die Leute, ja.
Aha.
Das ist in der Kausalkette.
Nach Rammstein kommt Roland Kaiser.
Es ist so.
Weil er mit A anfängt, wie Rammstein.
Nein, die Leute ticken so. Ich kann ja aus meiner Erfahrung reden, als Tischjockey auch. Das, der hat davon lebt, ja, als Tischjockey.
Mach mal einen Roland.
Roland Kaiser.
Philipp, mach mal einen Roland.
Ja, DJ, sagen Sie, meinen Namen kennen Sie ja immer.
DJ.
Das ist immer für mich auch, ist das immer ganz schlimm, mit DJ zu sagen. Ich meine, man macht das ja auch, ist auch so, aber ich habe immer in Bands gespielt und DJs waren für uns immer der Heinis. Die richtigen DJs, die sich was drauf einbilden, sie waren Künstler, sind auch Heinis. Punkt.
Ja,
und die DJ Ronny und die Party und hey, ja. Ich kann das nur alles nur
ironisch. Ich kenne einen DJ, der kann keine Note. Der weiß überhaupt nicht. Der legt das Ding auf, versteht er, und freut sich.
Ja, pass auf, da kann ich weitergehen. Ich kenne Musiker, die kennen keine Note. Einer davon ist Jimi Hendrix.
Naja, gut.
Das ist abzukürzen.
Nein. Hat doch ohne Noten gut. Also
nein, was ich nur sagen wollte, von der Musik her, hey, mach mal, AC/DC gehört eben auch in diesen Pool.
Ich weiß nicht, ob das mit Jimi Hendrix, ob das stimmt oder ob das eine Legende ist.
Nö, das ist so.
Nur, wo hast du das? Kennst du den? Naja, also, woher weißt du das?
Oh,
weißt du, das ist so eine Sache. Oh, das ist doch alles so eine Sache heutzutage.
Oder jetzt.
Pass
auf, jetzt
kann da schreibt irgendeine KI, Jimi Hendrix konnte keine Noten.
So. Nee, ist so, da kann auch keine
jetzt gibt es einen Philipp, der glaubt das.
Nein, ich.
Und der erzählt das im Radio weiter. Nein, jetzt hören das 1,5 Millionen Menschen heute Nachmittag.
Es kommt
wissen, und jetzt wissen die von dir, Jimi Hendrix konnte keine Note.
Naja,
weißt du, jetzt erzählen die das weiter.
Das ist ja
und dann weiß bald die ganze Welt, sagt dann Jimi,
weißt du,
der konnte tolle Noten. Weißt du? Man weiß es ja gar nicht.
Nein, da braucht er auch keine Noten. Es gibt auch viele geniale Musiker, die können. Noten brauchst du nicht. Bei der Rockmusik. Es geht auch nicht um die Noten. Es gibt Leute, die können fließend sprechen.
Ha?
Ja. Und sind Legastheniker. Also das ist.
Kannst du können die schreiben und lesen, also.
Naja, aber so kann man es für Leute von außen vielleicht vergleichen. Darum geht es. Es geht nicht um die Noten zu können, es geht um das Spielen. Und die Noten sind mehr oder weniger eine Vermittlung. Was bei professionellen, dienstleistenden Musikern, die öfters in Orchestern oder.
Also Noten sind dazu da, dass du Geld verdienst, dass andere deine Lieder spielen.
Ach, weiß ich nicht. Du kannst doch Lieder spielen, indem du es dir raushörst, aber das ist ja nicht das Ding. Aber es ist nur.
Das ist ja wie früher zu DDR-Zeiten, wo die Rockgruppe Westcenter angemacht hat. Und sich dann. Wir hatten in Leipzig hatten wir so eine Rockgruppe, die haben dann immer gespielt. Und die hat, ich sag, doch, was singen denn die?
Ja, das war
bis
so.
Bis ich die gefragt habe, da haben die gesagt:
Lautschrift.
Wedelmini.
Ja.
Ich denke, was singen die Wedelmini? Habe ich mal gefragt, was meint ihr damit? Na ja, Wedelmini von Beatles.
Ja.
Sag Wedelmini. Bis ich dann mitkriegte, wait a minute.
Wedelmini.
Da hat es mich selber gefetzt. Da dachte ich, ja, das ist so. Ja, wenn man es nicht ganz genau weiß. So ist das mit Jimi Hendrix.
Ja.
Der könnte bestimmt
mit Jimi Hendrix ist was anderes. Aber wenn du so eine Steuer erzählst, kann ich nur sagen, der jetzige biologische Gegenpol von Peter Maffay, seines Zeichens eine Musiklehrerin, die auch als Hobby bei einer Coverband gespielt hat. Und die Coverband habe ich einmal erlebt. Da komme ich rein. Das war ja zum LNT-Fasching waren sie als. Und da singt sie, wenn Aleile. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und die meint, wenn I like it. Also von Status Quo, eigentlich nicht von Status Quo, sondern von
Jimi Hendrix.
Nee, von CCR, vom CCR ist John Fogerty eigentlich, was auch keiner weiß.
Aha.
Der übrigens auch keine Noten kann.
Ja, dass Fogerty. Du alles
weißt. Ja, es ist, was weiß.
Was weiß ich denn?
Es ist nun mal so.
Ja.
Ja, jeweils die hat auch, wenn Aleile, und das war in der heutigen Zeit noch so, ja. Wobei, wie gesagt, von der Musik, die meisten Bands und Gitarristen auch, die schreiben sich Leadsheets auf. Das muss man haben, also so Akkorde und so. Und einzelne Notierungen können wirklich, viele auch die aktiv im Rock'n'Roll-Geschäft sind, brauchen sie nicht, ist auch nicht. Es ist natürlich besser, wenn man es kann. Beim Jazz zum Beispiel brauchen wir es dann. Ich mache jetzt erstmal Musik im Studio zu Gast, Arndt Vogel von der Kleinkunstbühne, Jena jetzt Kapelldorf. Ja, und jetzt wollte ich, hier kommt's. Moment, ja. So, da sind wir wieder. Das war ein Song einer Kapelle aus Erfurt aus dem Jahr, ich glaube 1984 war das. Kannst du nicht, liebe Fahrschule. Ja. daraus, aus dieser Band ist Vicky Womit entstanden. Wir haben zu Gast im Studio heute Arndt Vogel, eine ganz markante Stimme aus Leipzig kommt, Schauspieler, ja, Kabarettist mit mehreren Sachen, mit unter mehreren Dächern, Ensemble kann man sagen, das ist das richtige Wort. Fettnäpfchen und das eigene.
Ja, ja.
Ja, du hast die Kleinkunstbühne dann, ja, was war das, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre?
Nullerjahre,
2001. Das ist ja ein mutiger Schritt. Wie kam es, wie bist du auf Jena gekommen?
Na, wir haben uns in der Gegend umgeschaut, wo vielleicht ein Saal oder ein Raum möglich ist und hat man uns in Weimar was angeboten und dann haben wir uns überlegt, dass sehr viele Leute, die in Gera im Theater waren, also bei uns damals im Fettnäpfchen waren, dass die aus Jena kamen. Da haben wir gesagt, da gehen wir auf Jena.
Ne? Ja.
Weil Weimar ist ja doch sehr, elitäres Theaterpublikum.
Ja, und auch überladen. Da gibt es doch noch dieses Ding.
Na, die sind ja erst nach uns gekommen.
Ach so.
Das ist alles nach uns gewesen.
Galli-Theater.
Da gab es überhaupt noch kein Kabarett.
Ach so.
Also, das war nicht das klassische Kabarettpublikum. Das ist mehr das klassische Goethe-Schiller-Publikum, so würde ich es mal sagen. Ne? Und da sind wir auf Jena gekommen. Und da haben wir dann hat uns jemand gesagt, dort ist was frei. Wollte da rein. Und da sind wir dann da rein, haben das ausbauen lassen nach unserem Gusto und haben dann angefangen 2001, ja.
Also ja, die Räumlichkeit war auch da gewesen, in Jena, also von der Miete her oder?
Ja, ja.
Das war alles okay. Das ist ja auch von der Einrichtung, es ist eigentlich ziemlich schön gewesen, so die Einrichtung.
Bis auf die beiden Säulen, die in der Mitte waren, dass man da einige hinter der Säule gesessen haben, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit auch gegeben. Die Leute haben dann gesagt, da setzen wir da hinter der Säule, da gucken wir eben.
Ja, das ist so ein kleines Nachteil, das hat man so. Und wie habt ihr da angefangen? Ich meine, man muss ja...
Wir haben angefangen mit Verstehen Sie Bahnhof, mit dem Programm?
Nee, ich frage immer ganz anders. Wenn man da anfängt, man hat ja diesen Raum, man braucht eine Bühne, man braucht Licht, man muss einrichten. Wie habt ihr da die ganzen Sachen? Habt ihr das selber gebaut gehabt oder habt ihr das einrichten lassen? Ja?
Nee, unser Techniker und wir haben alle angefasst und da haben wir das eingebaut, ja.
Wie ist das wenn man ein Kabarett hat, das ist noch nicht eröffnet, man muss ja auch bezahlen, dann kann man sagen, jetzt Techniker, du gehörst hier, du kriegst deinen Monatslohn, das ist ja...
Ja.
Das hast du schon von vornherein?
Der Techniker, ja.
Das war der einzige Angestellte. Schon angestellt, ja. Obwohl ja noch kein Geld reinkam, wenn noch nicht eröffnet ist.
Genau.
Das war ja. Das hast du dann schon gemacht.
Haben wir
gemacht. Durch den Kredit, ja.
Genau.
Ja. Ja. Ja, das fand ich sehr schön. Und dann ist ein Ding, du und deine Partnerin, der Name fällt mir immer nicht ein.
Jetzt. Gabriele Reiniger.
Reiniger. Ihr wart die beiden Köpfe
genau.
Und habt alle und dann
wir waren damals nur zu dritt, also wir beide und der Techniker
haben das zu dritt
angefangen und haben dann auch in Kapellendorf die Wasserburg gekriegt für den Sommer, was sehr geholfen hat, dass wir im Sommer keine Ausfallzeiten haben, weil im Sommer geht keiner ins Theater rein, es ist zu warm. Und haben wir dann auch in Kapellendorf angefangen 2001 dort draußen zu spielen und das machen wir heute noch, ja.
Ja, und wie habt ihr angefangen? Ihr hattet schon genug Stücke gehabt? Oder?
Nee. Wir haben erstmal, wie gesagt, mit dem Stück Verstehen Sie Bahnhof angefangen. Da haben wir rausgesucht, was ich bei den Dreharbeiten alles erlebt habe. Haben da Szenen draus gemacht, weil man mich auch damals noch kannte von Verstehen Sie Bahnhof und der Sendung.
Ja.
Die war ja gerade mal ein Jahr vorbei. Und das hat schon sehr geholfen, dass die Leute mich kannten und gesagt haben, wir gehen jetzt mal zu dem Blödmann, der das gemacht hat, der im Fernsehen schon lustig war. Da gucken wir mal, ob der auch im
Privatleben lustig diese Bahnhofsendung ist mir gar nicht so bewusst, aber wie oft, haben die so einmal im Monat?
Einmal in der Woche.
Einmal in der Woche?
Ja, jeden Donnerstag.
Also war das ziemlich regional?
Genau.
Ja.
Ein halbes Jahr
lang. Da ist man schon absolut präsent, also dann so zwischen 1930 und
1950, da sind doch immer diese DDR.
1950,
diese MDR-Sendung.
Da war doch immer Mach dich ran und genau, so Zeug. Genau, und Chetem, okay. Ja, aber du warst im MDR schon Nummer. Ich kann mich erinnern, du warst mal Gast bei Kachelmann, bei so einem langen Samstag. Das fand ich, da war ich absolut beeindruckt. Also das ist ja, bei Kachelmann, das waren so 3-4 Stunden oder so gewesen. So.
Ja, so ein langer Samstag.
Langer
ich habe zwei lange Samstage gemacht, ja. Einmal über Eisenbahnen und einmal, das war über Weihnachten irgendwie. Da war ich so außerhalb, da habe ich geguckt, was die Leute für Weihnachtsbäume, habe ich bei den Leuten geklingelt, ob die Weihnachtsbäume schon geschmückt sind und ja, das war ganz witzig.
Ja, aber die der lange Samstag, das ist Ach ja, ist ja schön. Der lange Samstag, das ist ja schon Ritterschlag.
Wenn das man war da, Kult, ja.
Ich weiß nicht, wie du stehst. Ich meine, da sind wir uns immer nicht ganz einig, aber ich fand den Kachelmann oder finde ihn immer noch absolut cool von der Eloquenz. Ich fand absolut unterhaltsam. Das ist.
Auch ein sehr, sehr privat, auch ein sehr netter Mensch, ein sehr aufgeschlossener. Ja. Und ja, was ich ganz lustig fand, der wollte unheimlich viel von der DDR wissen.
Ja. Ja,
das war so, das hat er nie begriffen richtig, so als Schweizer, wie das eigentlich funktioniert hat. Und sie hatten ja selber mit der Schweiz und DDR, die hatten ja auch Verbindung. Und er hatte auch mit dem Wetterstudio Potsdam, hatte er wohl Verbindung damals. Und ja, das war sehr, sehr schön, ja.
Ich muss sagen, weil Kachelmann, der war sehr interessiert, das fand ich ja auch, es kam für mich immer so rüber. Also wenn er in, ich meine, Riverboat wurde ja dann letztendlich nur von Wessis besetzt, also Kim Fischer und dann hier der Tagesschausprecher, aber Kachelmann, er kam immer mit so kleinen Bemerkungen und da habe ich gemerkt, da ist schon Interesse da und Hintergrundwissen auch so. Und da, also von ihm, also da habe ich nie das Gefühl gehabt, da ist jetzt einer, er war ja auch Schweizer, einer, der
versucht zu... Eben, das war ja aber auch, eben weil er Schweizer war, durfte er auch solche Fragen stellen.
Ne, aber er hat sich auch interessiert.
Wenn jetzt ein alter DDR-Bürger diese Fragen gestellt hätte, das hätte man ihm wahrscheinlich übel genommen und gesagt, hier der alte Genosse hier, heute Socke hier, was der mir dafür Fragen
stellt. Ach, das meine ich gar nicht so.
Kachelmann war das was ganz anderes, weil der kam von außerhalb. Das war so immer so ein bisschen so der hatte da Freiraum.
Ich muss aber sagen, er hat aber auch irgendwie viel gewusst, was viele Wessis nicht wussten. Oder er hat zumindest auch...
er ging unvoreingenommen.
Unvoreingenommen. Und wenn er was erzählt hatte... Das ist immer... Ich bin dabei... Das waren keine dummen Klischees, die er erzählt hat.
Ja.
Das fand ich nett.
Was machst denn du hier?
Ich wollte nur...
Das ist ganz typisch heutzutage. So die geteilte Aufmerksamkeit.
Nein, das ist es ja gar nicht.
Der versucht hier mehr Fragen zu stellen, kommt auf keine mehr, weil er hier an seinem Computer rummehrt.
Ja, jetzt bin ich wieder...
Das ist wie ein kleines Kind, den du dann fragst, hallo, ich bin auch noch da. Und dass der dann aber am Computer
vermehrt. Lieber Arndt, das stimmt gar nicht so. Das war eigentlich nur jetzt im Lauf der Sendung. Ich wollte dir was vorspielen und konnte nur auf Soundcloud zugreifen. Ich dachte, es ging jetzt auf die Schnelle über Safari.
Ah, ja.
Geht aber eben nicht so.
Aha.
Schade, aber ich habe jetzt voll zugehört und ich fand es eben gut. Beim Kachelmann warst du mal ein langer Samstagabend und das war... fand ich eigentlich auch einen Ritterschlag. Und das war schon die Zeit, als du die Kleinkunstbühne in Jena eröffnet hattest, so mit deiner Partnerin.
Genau.
Ihr holt manchmal noch musikalische Gäste immer
ja, in der Sendung? Na ja, zu den Sonderprogrammen. Also wir haben jetzt zurzeit das Programm 35 Jahre Deutsche Einheit. Na, das feiern wir ein bisschen später. Weil unser Pianist, der da als Gast ist, der war am Tag der Deutschen Einheit im Urlaub.
Der
Stefan Petzold, auch bekannt unter DIN A4 oder ich weiß nicht, was er noch für Gruppen macht.
Petzke, ja, aber er macht mit der Elke macht er noch hier das.
Der Elke aus Leipzig, ne?
Ja, Leipzig, genau. Hamburg eigentlich, ja.
Und da ist er unser Pianist und da kommt auch noch der Carsten Knabe, der kommt aus Hamburg.
Ja.
Der singt da.
Und wie kam es eigentlich zu der Verbindung zu Carsten Knabe?
Carsten Knabe, da hatten wir am Fettnäpfchen mal einen Pianisten, der kam aus Hamburg und der hat einen Carsten da mal mitgebracht, irgendwie
das zur war Vorstellung. Nicht, der Pianist war aber nicht Stefan Petzold.
Nee, das war ein anderer Pianist.
Ah ja.
Und dadurch haben wir einen Carsten kennengelernt, ja.
Und kanntest du Carsten vorher
schon? Nee, kannte ich vorher nicht. Ja. Ich wusste nur, dass er Sänger war bei der Gruppe Passion oder wie die hieß.
Ja.
Und bei Caravan. Caravan, ja. Ich habe immer gesagt Caravan, weil die immer so laut waren.
Ja, Caravan war gar nicht, also Passion war schon legendärer, weil das war ein bisschen markanter. Weil wenn man so will, die hatten schon so eine Art Mittelalterrock gemacht.
Ja, so ein bisschen,
Art, ja. Carsten Knabe. Und ja, vielleicht jetzt eine Brücke, weil ich kein Lied von mir spielen kann.
Also wie gesagt, das spielen wir zurzeit, das Programm, ja. Und da haben wir auch die Gäste. Und im Frauentagsprogramm um den Frauentag rum, da haben wir auch, da ist der Stefan auch dann dabei.
Ja, ein paar andere. Ja, dann habt ihr noch so einen Universalmusiker, der so alles spielt, habe ich schon mal erlebt.
Ja, das ist der Kollege, der ist ja auch Kabarettist und Musiker. Ach,
das auch, wie ist dann der Name nochmal von ihm dann?
Töpelmann, Stefan Töpelmann.
Ja. Und der ist Hobby-Kabarettist oder war der schon?
Na, Hobby kann man sagen, der ist schon ein richtig guter Kabe. Ja. Richtig guter
Kabe. Handwerklich richtig gut,
ja. Richtig gut, auch schlagzeugmäßig.
Ja. Und wie seid ihr an den rangekommen?
Das ist der jetzige Lebenspartner meiner ehemaligen Frau.
Okay.
Jetzt überlegt er ein bisschen. Ja, es ist
da war ein bisschen. Oh, das wollte ich jetzt.
Nee, ist schon okay. Das ist ja schon über 10 Jahre her.
Okay, also, aber wie gesagt, ich war ja einmal in dem Programm drin, also das ist alles sehr harmonisch.
Ja, ja.
Und kommt der auch aus Jena? Oder?
Nee, der kommt aus Dresden.
Aus Dresden.
Also, der war ist auch Schauspieler eigentlich. Der war in Magdeburg Schauspieler.
Siehst du? Und das meinte ich noch, weil es hier in Jena so freigeistige, handwerkliche, gute Leute, die fallen mir nämlich gar nicht so ein hier aus der Jena-Umgebung. Nee. Deswegen war ich so verwundert, ja. Das wollte ich wissen. Ja, und ansonsten, ihr seid so dann als Ensemble jetzt fest zu dritt, oder?
Genau.
Ja, zu dritt. Und am Anfang wart ihr nur zu zweit und habt jedes Programm zu zweit gemacht. Und dann muss man sich alle 2 Monate ein neues Programm.
Naja, alle 4 Monate.
Ja. Aber das Schöne ist, die Leute kommen, ihr habt ja fast 4-5 Tage die Woche aufgehabt.
Ja, das war in Jena so und leider hat Corona da einen richtigen Einschnitt gebracht, wo die Leute nicht mehr so kamen und dann hat auch der Hauswirt, bei dem wir in Jena waren, der hat gesagt, er muss das ganze Geld haben für den ganzen Monat und da kamen wir durcheinander mit ihm ein bisschen. Also haben wir gesagt, das geht nicht, wir haben keine Einnahmen, das hat er nicht eingesehen richtig und da kam dann jemand, der in Kapellendorf die Villa gekauft hat, ein Einwohner aus Kapellendorf, weil das Fettnäpfchen die Villa verkauft hat und da hat er uns gefragt, ob wir nach Kapellendorf gehen und da haben wir gesagt, gut, da brechen wir das hier in Jena ab und gehen für immer nach Kapellendorf. Also nicht nur im Sommer, sondern auch jetzt im Winter.
Ja, und Kapellendorf, das war vorher die Bühne, die das Fettnäpfchen
hatte? Die das Fettnäpfchen hatte, ja.
Die hatten da, sind die von Gerne nach Kapellendorf immer gekommen?
Da waren wir damals ja noch dabei, Gabi und ich. Wir haben ja das damals mit geöffnet in Kapellendorf, weil in Gera, die Bude hat nur 90 Leute reingepasst, haben nur 90 Leute reingepasst. Und das war unterm ein Höhler, im Keller, unterm Rathaus. Und da haben wir dann gesagt damals als Fettnäpfchen, wir müssen uns erweitern, wir brauchen was Größeres. Das geht so nicht, das ist unwirtschaftlich. Ne? Mhm. Und da sind wir auf Kapellendorf gekommen. Ja. Da ist dieser Gasthof ausgebaut worden. Für ziemlich viel Geld. Und
okay. Aber es wurde doch immer nur saisonal benutzt in
Kapellendorf?
Nee. Ah,
nee? Nein, Kapellendorf ist durchgängig benutzt worden.
Also es war dann.
Wir haben in Gera gespielt und in Kapellendorf, parallel.
Parallel?
Ja, ja.
Okay, ich dachte immer nur, es wäre so
im Sommer. Nee.
Ah,
und im Sommer dann draußen. Also das ist aber erst seit 2000.
Okay, schön, draußen. Dass ich auch mal... Also es gab zwei
Spielstätten vom Fettnäpfchen, ja.
Und da war das Ensemble so groß, dass das eine da und dort, also das war recht groß, ja.
Ja, ja.
Und das hast du schon mit organisiert?
Das haben wir damals mit
aus und der Taube dadurch geworden, bist du auch wohnhaft in Kapellendorf geworden?
Genau, weil ich gesagt habe, ob ich nun in Kapellendorf wohne oder in Gera wohne, das ist egal. Wenn man in Gera abends weggehen will, da ist nichts.
Ja.
In Kapellendorf gehst du gar nicht erst weg, weil du da weißt, dass nichts ist.
Ja, damals in den 90ern ging es noch. Geh jetzt mal in der Woche durch die Sorge.
Wahnsinn, ne?
Also es fehlen nur noch die Heuballen irgendwie.
Ja. Naja, das ist aber das, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine, wir haben auch eine Kollegin gehabt aus Gera, die hat gesagt, auch in der Innenstadt war ich schon lange nicht. Ich sage, naja, wenn ihr alle nicht in die Innenstadt geht, dann stirbt die natürlich.
Das ist genauso, ja.
Es ist da auch nicht mehr keine Kneipe mehr. Ich sage, ja, es ist ganz logisch, wenn keiner in die Kneipen geht, müssen die Kneipen irgendwann zumachen.
Wobei,
dann gehst du hin und dann ist keiner mehr da.
Wobei ich sagen muss, aus meiner Alterskohorte zu sehen, gibt es in Jena noch, in Gera mehr Treffpunkte, wo auch Ältere hingehen. Also das gibt es schon noch, was ist in Jena?
Ja, weil es in Gera gibt es mehr Ältere.
Ja, das schon. Naja, aber in Jena gibt es auch viele Ältere. Ich wohne in der Wagnergasse und tagsüber sehe ich auch viele Ältere. Aber ich kenne keinen von denen, auch von den Älteren nicht. Ah. Die ich kenne, die wohnen alle ringsum. ringsrum auf den Bergen und so. Und die gehen auch gar nicht mehr in der Stadt, weil sie überhaupt keinen Reiz mehr finden. Es gibt auch keinen sozialen Treffpunkt, wo man weiß, in der und der Kneipe oder der Gastronomie oder da sind Veranstaltungen.
Also ich war jetzt letztens zweimal im Daheim, da war es ganz schön voll.
Ja, voll. Ja, voll ist das eine, aber mit wem ist es voll?
Und da haben wir uns auch ganz freundlich gegrüßt. Die waren auch fast in meinem Alter, ja.
Ja, du als Kabarettstar, Popstar, das ist ja immer. Ja, ich wohne in der Wagnergasse, ich bin da öfters, aber ich kenne selten welche. Was ich noch sagen kann, in Gera, übrigens kann ich sagen, ich trete nochmal solo auf am Mittwoch in Gera mit vollem Programm der Philipp Deutscher Hoprock beim Österreicher am Markt. Also es gibt noch da Treffpunkte, wo ältere Leute hinkommen.
Ah ja.
Das war nicht. Ich meine, ja, Gera ist nicht so bewohnt, das ist freilich ein Problem, aber Gera holt sich irgendwie über Wasser. Es ist ganz normal, dass man dann umzieht. Ihr seid nach Kapellendorf gezogen, habt die Kleinkunstbühne Respekt 25 Jahre lang in Jena betrieben. Seid jetzt in Kapellendorf und das heißt, das Fettnäpfchen ist ausgezogen, ihr seid eingezogen.
Genau.
Ja, und seit wann gibt es wieder feste Programme jetzt mit Publikum?
Seit 3 Jahren gibt es wieder in Kapellendorf feste Programme.
Und das wird auch so angenommen, die Leute interessieren sich so?
Nein, es ist nicht mehr so. Nach Corona ist, aber da sind wir nicht der Einzigen, die jammern in der Kultur. Es ist auch Weimars Theater, da kennen wir ja einige, die dann auch sagen, es ist nicht mehr so, die Leute kommen nicht mehr so. Und also Corona hat einen ganz schönen Einschnitt in die Kulturszene.
Ja, es ist ja gebracht. Auch so, ich sag mal so, Kapellendorf auf dem Land, also da hat man nun nicht so, die, ich sag mal so, Laufkundschaft mehr oder weniger.
Nee, das hat man nicht.
Das geht ja gar nicht. Das
hat es da aber in Jena auch nicht. Also,
nee, ja.
Weil in der Innenstadt, wer wohnt schon in der Innenstadt? Und, aber du hast in Jena natürlich gehabt, sind Leute mit der Straßenbahn gekommen oder
ja,
so.
Ja.
Das geht in Kapellendorf nicht.
Aber ich habe immerhin gestaunt, wie das geht. Also sag mal, von Dienstag bis Samstag habt ihr eine Vorstellung gemacht?
Na, Mittwoch bis Samstag.
Ja. Das reicht ja auch. Und dass da immer noch Leute kamen, dass das ja. Immer noch eine Regelmäßigkeit, das ist also.
Und jetzt haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag oder in schwachen Monaten nur Freitag, Samstag, also im Januar zum Beispiel.
Da gibt es dann doch, also gibt's schon.
Gibt Einschnitte, ja.
Aber es gibt schon ein Grundpublikum, eine Grundcrowd, würde man sagen, die das kommen, das ist im Kabarett. Wenn man das natürlich qualitätsmäßig dann auch unterfüttert und das immer kann, und dann kann man
sie
auch.
Ja, doch.
Das ist schon. Ja, wir kommen jetzt zum neuen Programm, das Frauen. Ihr macht immer das Frauentagsprogramm.
Frauentagsprogramm und Einheitsprogramm
sind, ja.
Sonderprogramm.
Ja, und ihr habt einen Sänger, das ist Carsten Knabe. Und da habe ich mir gesagt: Mensch, wenn der Carsten Knabe, und jetzt willst du mal ganz originell sein, willst du mal den Arndt überraschen? Und ja, ich habe es ja vorhin schon vorgespielt. Jetzt spiele ich mal Carsten Knabe vor, was er damals so gesungen hat, und das hören wir jetzt, das Apfellied mit Carsten Knabe bei der Gruppe Passion aus Naumburg. Carsten Knabe zu hören im, wie heißt das hier?
Kurz- und Kleinkunstbühne, Kapellendorf.
Also siehst du, das haben wir nicht. Hier ist die Kurz- und Kleinkunstbühne, es ist das Haus. Die Kurz- und Kleinkunstbühne.
Jawohl.
Arndt Vogel und seine Komse Molzen mit Carsten Knabe hier bei, damals bei Passion, zu hören im der Kurz- und Kleingutzbühne in Kapellendorf. Mein Gott, war das eine scheiß Ansage jetzt. Ja. Ja, was wir eben hörten, war ein Mitschnitt des DDR-Fernsehens. Und Arndt hat jetzt schön zu. Kanntest du das Video schon?
Nee, das kannte ich nicht.
Das ist ja schön, weil
ich würde das gerne mal einen Carsten vorspielen, ja.
Ich meine, niemand, der kennt das schon zu Genüge, bestimmt.
Ja, bestimmt,
ja. Aber es ist schön. Der ist bei euch Sänger in der Band. Dann hattet ihr noch einen Bassisten, den kenne ich auch sehr gut. Den Andreas Machnick, bloß dem geht es nicht so gut.
Na, ja. Den geht es nicht gut. Das, ja. Da redet man lieber nicht drüber.
Da habe ich schon gehört, irgendwie so, das ist ja. So als Arzt. Ja, das ist so die Grundmannschaft. Sag doch mal zu deiner Partnerin. Ihr wart früher ein Paar gewesen, auch so. Jetzt nicht mehr.
Wir haben eine Tochter zusammen und jetzt sind wir,
sind
wir bühnenmäßig befreundet.
Und das geht alles so, ich sag mal so, Emotionen sind dann.
Ja, doch, wenn man mit den Guten auseinandergeht und wenn man,
das ist so,
einigermaßen weiß, worum es geht im Leben, dann.
Ja, das schon. Das ist schon. Ich meine, es gibt auch Beispiele in Musikbands, City zum Beispiel.
Ging ja auch.
Tamara Tanz, Ritchie, ja, dann. Es ist schon. Aber wie gesagt, die Kunst steht dann letztendlich über allem.
Oh, ganz großer Satz, ganz großer Satz.
Schön, dass ich mal größer als ich bringen konnte, ja. Naja, das ist, ich weiß nicht, ich könnte es, ja, das, weil Liebe und Kunst ist für mich auf einer Ebene. Wenn es da irgendwo hakt, dann ist es Pendel. Also muss man schon ganz schön dann.
Naja, es gibt aber auch einige Künstler, da ist Tod und Kunst ganz nah.
Das sowieso. Hat man sich schon erzählt, übrigens, das Leben ist tödlich.
Ja, immer.
Immer sowieso.
Da kannst du machen, was du willst.
Wenn man es richtig gesagt hat, ist es eigentlich so. Das Leben ist. Ja, das neue Programm, wie gesagt, ihr macht schon seit 3 Jahren.
Naja, das neue Programm, das ist ja auch schon jetzt eine Woche alt. Also das neue Programm, wir machen jetzt nach dem Programm 35 Jahre Deutsche Einheit, nehmen wir das alte Programm wieder auf, der Oma-Trick, das, was wir jetzt seit einem Jahr spielen. Und dann machen wir Anfang Dezember, 4. Dezember, machen wir dann ein neues Programm.
Also wieder ein... ja, aber es geht... Und dann, ich sag mal so, wie kommt man an Karten ran? Es ist doch für euch auch planungsmäßig sehr gut, wenn da vorbestellt. Online-Ticketverkauf gibt oder wie auch immer.
Ja, gibt's auch. Du kannst bestellen. Du kannst aber auch in der Jena-Info gehen. Da kannst du auch einfach anrufen.
Ja.
Unsere Internetseite anrufen und Karten bestellen.
Ja, man sieht aber von euch so im Stadtbild keine Plakate. So vom
machen wir nicht mehr.
Also nee. Die Leute, die euch kennen, also ja, sind so viele Leute, so viel Kraut in der Pipeline, die sich informieren wegen neuen Programmen und dann
kann man so sagen. Ja. Und dann haben wir auch einen guten Freund bei der Zeitung, der auch immer reinschreibt und
das ist ja auch wichtig.
Wann wir was machen. Ja,
wobei bei Zeitung, wer liest heutzutage
Zeitung? Steht ja dann auch online. Ja.
Also ich lese eigentlich gern Zeitung. Ich bin noch die Generation Haptik.
Ich auch. Ich habe mich abonniert jeden Früh. Also früh, wenn ich aufwache, hole ich meine Zeitung aus dem Kasten. So wie früher.
Ja klar. Ja. Es ist eben auch ein physisches Publikum, Generation Boomer. Obwohl du eigentlich gar kein Boomer mehr bist, sowieso wie es bezeichnet wird. Oder bist du noch Boomer? Wie alt bist du?
Jahrgang 49, ich bin so alt, wie die DDR gewesen ist.
Ja, da bist du kein Boomer. Bist du noch kein
Boomer.
Noch kein Boomer, gell?
Nee.
Oh, du siehst noch so jung aus, du Kuhn.
Tja. Du heul noch nicht gleich. Ich meine, ich kann da auch nicht dafür, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Also,
meine. Ja, einfach muss ich sagen, also so alt wie ich bin, sehe ich gar nicht aus. Ich fühle mich zwar so, innerlich sehe ich noch viel schlimmer aus. Innerlich sehe ich schon aus wie Dresden 45, Mensch, naja. Gut. Oh. Darf man das sagen, war das so hart?
Das jetzt? Darf man schon wieder sagen, ja.
Ja, das ist auch einiges, ja, es ist ja ein Witz. Also Humor ist doch Drama mal Zeit.
Ja, aber es ist doch so mit der Sprache heutzutage. Weil wir doch gerade, ich meine, Kabarettist, ich muss ja mit der Sprache arbeiten, ne? Es ist ja so, dass du, ich habe letztens, das ist noch gar nicht so lange her, im Sommer, da war Europameisterschaft der Frauen im Fußball. Mhm. Ne? Und da war eine Moderatorin und die hat dann gesagt, sie ist eine Legendin. Und da wusste ich, es ist langsam vorbei mit der deutschen Sprache.
Oh, das sowieso.
Wenn ich schon die Legende habe als weibliche Form von überhaupt der Legende, also die Legende, da muss ich dann auch noch, bloß um ja nichts Falsches zu sagen, muss ich dann auch noch die Legendin sagen. Da sind so bestimmte Sachen, die mich so aufregen heutzutage. Und dann auch diese Anglizismen ist auch sowas. Auch,
das ist sowieso was.
Ja, im Sport, sie wollte den Lauf noch finishen.
Ja,
da habe ich auch gedacht, jetzt ist wieder alles vorbei, den Lauf finishen, jetzt sind wir nur ganz, ganz dort, wo wir nicht hin wollten, ja, das sind so bestimmte
Sachen. Ja, diese Anglizismen ist das eine und dann, was mir auffällt, aber bei einer gewissen Generation, die reden alle Hochdeutsch, also reden alle wie Hannover, ob die aus Hamburg.
Na, das ist doch aber gut so. Oder möchtest du
sehen? Ich will, nee.
Willst du jeden Tag so einen haben, der da um dich rummehrt und sagt, Philipp, wie geht's denn dir, Thomas?
Ja, ich finde es gerade schön, wie du redest. Das ist
herrlich.
Ich weiß, da ist ein bodenständiger Mensch da. Nein, also wenn ihr so eine Belsch bist und ich so, das ist, finde ich, fundig und das finde ich auch, hey, da ist ein Mensch vor mir und jetzt hast du alles diese, ja, und da gehen wir zu Annegret und da das wieder, da waren wir da,
ja,
fällt
dir nicht anderes ein. Oder wieso fällt dir da gerade Annegret ein? Das hat doch bestimmt
verbindest du was mit Annegret? Ich gar nicht.
Du gar nicht. Und warum kommst du da auf Annegret? Ich finde, man sagt doch meistens was im Unterbewusstsein, womit man was verbindet.
Pass auf, wenn du so bist, ich habe mal ein Lied gemacht, Annegret, du machst es richtig, viel zu wissen ist nicht wichtig. Fragt man dich, wo ist Kanada, sagst du, weiß ich nicht, wozu gibt es Wikipedia, das ist so ein Lied habe ich mal gemacht.
Ah,
das
ja.
ist jetzt wie auch
immer. Von der Annegret.
Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ich hätte auch die
Bärbel sagen können.
Ja, Bärbel nicht, Barbara, aber wie heißen immer die meisten, die Annalena oder so sind die
Namen.
So sind die Namen jetzt. Ist ja, ich will jetzt gar nicht mal, das Vokabular, wenn wir jetzt schon mal die Büchse aufgemacht hatten, es ist das Problematische, dass da sehr viele Gefühle verletzt werden, angeblich bei den schnellsten Sätzen, und alles wird, sage ich mal, als frauenfeindlich oder sexistisch, wird ganz schnell kommst du in die Ecke. Ich war jetzt mal drei Tage Komparse beim Film gewesen. Sagen wir, die Schauspieler, die Regisseure, alles ganz easy, die Männer wunderbar. Das Problematische sind die Kostümfrauen, die ganzen Frauen, die ganzen Mädels, die ringsrum sind, und dann, die haben eigentlich das eigentliche Register, und da ist es eiskalt. Ganz dünn, wenn man was sagt.
Ganz dünnes Eis.
Das Ganze, da war einer, der hat, die meisten Komparsenrollen sind ja entweder Arzt oder Polizisten. Bei mir war es so ein Polizist, da war auch eine richtige Polizistin dabei. Die sah auch sehr gut aus, muss ich sagen. Und einer, zum Glück, ich war es nicht, du siehst aber niedlich aus, du bist eine niedliche Polizistin. Da hatte die eine Kostümbilderin richtig in die Schranken gewiesen, dass er aufhören soll hier mit diesen Rummännern und diesen, und er soll mal...
Ja, der hätte ich auch was erzählt.
Ja, nee, das
Was ist denn du Rummännern? Was ist denn das wieder für ein Begriff?
Das ist eben Rummännern, ist auch so, hey, Mädel oder so. Also ich sag mal, also Komplimente Frauen zu machen, das ist auch schon die
Kategorie. Ja, das ist, du gehst in eine Gaststätte, wildfremde Frau, hilfst du in Mantel? Du meinst es gut und hilfst dir einen Mantel. Ja. Also wenn sie gut drauf ist, geht sie mit dir ins Bett. Wenn sie nicht gut drauf ist, verklagt sie dich wegen sexueller Belästigung. Ja, das ist schon...
Wir hatten gesagt, das ist positiver Sexismus. Das ist, wenn man Frauen hilft.
Ja, toll. Also, ja.
Okay, jetzt haben wir aber richtig schön rumgemännert. So.
Rumgemännert.
Ich mache erstmal Musik ganz kurz. Ja, John Mellencamp hört so gut im Wochenstart. Und als Gast im Studio noch, ja, wir haben noch 15 Minuten, ist Arndt Vogel, the voice of the German Cabaret of Jena Saaletown. Ja, ist hier Arndt Vogel, kurz und Kleinkunstbühne, Kurz und Kleinkunstbühne. Gar nicht so einfach. Ja, und Arndt, einmal haben wir noch ganz vergessen, du warst Präsident des USV, der Damenmannschaft. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, Arndt?
Da hat mich jemand gefragt, ob ich das machen möchte.
Weil du prominent bist.
Ja, da habe ich kurz überlegt. Da war ich beim Spiel. Und da ist der Micha Ulbricht, ehemalige Schreiber.
Der Bild-Micha.
Der macht
das Slaughterhouse in Eisenberg jetzt.
Ja, genau. Ja. Und der hat gefragt, ob ich das machen möchte. Und da habe ich gesagt, ich überlege mal kurz. Und da habe ich kurz überlegt, zwei Tage, und dann habe ich gesagt, ja, ich mach's.
Und was muss man denn da mitbringen als Präsident? Welche
Zertifikation? Eine gehörige Portion Ruhe, sich nicht aufregen müssen.
Brauchen wir da nicht auch Connection irgendwie so mit jeder?
Ja, also, die hatte ich ja. Ich hatte ja Connection dadurch, dass ich bei Zeiss schon sehr oft drin war. Oben hatte ich Connection mit ziemlich vielen Betrieben und so. Wegen Sponsoring, also das hatte ich schon. Ja. Aber man braucht Gelassenheit und Ruhe mit vielen Mädels.
Naja, das
klingt jetzt auch wieder so männerisch, aber das ist so. Meine erste Begegnung war dort, das war ein Freundschaftsspiel, also ein Vorbereitungsspiel gegen Union Berlin. Und da führten wir dann schon 4-0 nach 25 Minuten. Und da rutschte mir so raus, ihre Abwehr ist aber auch ganz schön löchrig. Da stand eine Spielerin, die nicht eingesetzt wurde, von meinem Team, stand neben mir und sagt zu mir, Arndt, du weißt aber schon, dass das Frauenfußballmannschaft ist. Sache, ja, das hatte ich. Also es gibt doch Sachen, die überlegt man sich vorher nicht und die sagt man einfach so, obwohl man sich nichts Schlimmes dabei denkt.
Und das war damals schon so? Das
Ja.
Guck an. Also ich sag mal so, man wird angesprochen, weil man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Wenn man also gewisse eine Präsentation, Reputation hat, wird man angesprochen und ist es dann einfach auch so. Und dann versucht man da irgendwie alles...
Das Beste draus zu machen und versucht, die Mannschaft am Leben zu erhalten. Anders ging es ja damals nicht mit dem Sponsoring. Ja.
Ja, und ich kann auch sehr stolz darauf sein, dass in meiner Ägide, als ich Präsident war, die Mannschaft mal Fünfter geworden ist. Also das die ist beste Hammer, Platzierung, Hammer. Die Mannschaft je
da
hatte.
War die Anomna war da dabei, ja?
Nein, die war schon weg. Die war schon in Potsdam.
Ja. Dann, noch, pass auf, dann kann ich gleich noch eine peinliche Anekdote für mich erzählen, was mit dir zu tun hat in dem Frauenfußball. Ich, sag, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht erkannt. Ich bläh die. Und zwar saßst du da in der Wagnergasse, hast auf jemanden gewartet. Ich habe mich einfach so frech hingesetzt und ich wusste nicht, wer kam. Und dann kamen zwei Mädels und hallo, ganz nett und gequatscht. Und wir haben über alles Mögliche gequatscht, über jener. Und dann wollte ich auch, ihr habt was Größeres zu besprechen. Habt ihr dann gemacht und ich bin dann aufgestanden und gegangen und habe ich nur gesagt zu den beiden, hey, ihr beiden, ihr seid doch bestimmt, ihr seid Fußballerin, hä? Ja, ja, und sowas. Das Ende vom Lied, das war Nadine Angerer.
Genau, ja.
Ja, ja. Also ich habe mich im Nachhinein
in also die war damals schon Weltfußballerin.
Ja, hallo, Welt-Torhüterin, ja. Nee, aber ich muss dir ehrlich sagen, die sah aber ganz anders aus. Also viel schlanker und ranker. Ich habe die nicht erkannt. Wir haben da gequatscht über Musik, über Jena, über Kultur und sonst was. Und die war ja auch, also ich fand das anders. Und dann bin ich noch aufgestanden und dann, ich sag, Scheiße.
Ey, das war mal so. Ich hab das noch im Gedächtnis, ja, dein Gesicht, ja.
Wie du gegangen bist. Mir ist es doch da gar nicht eingefallen. Ich wollte noch große Klappe sagen, ich habe meine Menschenkenntnis, ihr seid Fußballer.
Nee, da hatte ich damals den Drang, Nadine Angerer nach Jena zu holen. Und das hat ja auch beinahe geklappt.
Ja, aber dass sie kam. Und ich will nicht hoffen, dass es, weil ich ja in dem Gespräch auch so ein bisschen so Jena-Bashing
war.
Das lag daran, dass
dann das Geld alle war. Da war die große Flut in Jena und da ist der Betrieb, der Nadine sponsoren wollte, der ist abgesoffen.
Ja.
Und da hat mir dann der Chef dieses Betriebes gesagt, Arndt, es tut mir leid, ich kann dir die 50.000 Euro nicht geben, weil meine ganze Computer im Keller alle abgesoffen sind.
Aber
ich muss erstmal die Firma
stellen. Okay, diese Story verbindet uns. Das war mir im Nachhinein. Eigentlich dachte ich, ich wäre cool, weil habe ich mit Nadine Angerer gar nicht gerechnet.
Ist aber schön, dass dir das heute noch peinlich ist. Ja, da hat's
pass auf, peinlich. In meiner Reflexion, im Gegensatz zu dir,
ist nichts peinlich.
Ist mir vieles peinlich. Also mir, also mein ganzes Leben besteht aus Peinlichkeiten. Ja, also ich gebe das auch zu. Das unterscheidet. Da brauchst du nicht noch in der Nase zu bohren, in der Wunde noch mit Salz drauf.
Ja, mit
das
Salz drin.
Das ist unfair. Ja. Such dir doch lieber Gegner statt Opfer. Ich habe die nicht erkannt. Also das war Wahnsinn. Und die war auch total sympathisch.
Ja.
Total.
Ja,
ja, also wie gesagt, du bist derjenige, der Nadine
Angerer fast... Also du bist dann gegangen und da hat sie mich so rumgedreht zu mir gesagt, wer war denn das?
Nein, das hat sie nicht. Nein, nein, hat sie nicht.
Nein. Nein, das war jetzt nur. Es ist mir jetzt
so. Ja, ich würde sagen, aber diese Story ist mir noch, vor allen Dingen dann, dass mir das erst so im Nachhinein so zusammenkam. Hm. Aber ich habe in dem Moment, dass da Nadine Angerer sitzt, hätte ich nie im Leben drauf. Ja, du warst USV-Präsident, das hast du auch gemacht. Also eine Wahnsinns-Vita. Siehst ja nicht aus wie 75, siehst also eher aus wie Jahrgang 75. Was in der sich ein Kompliment ist.
Da willst du doch irgendwas davon haben, oder nachher, oder? Da soll ich doch nachher hinausgeben, oder?
Was soll ich davon haben wollen? Nee, ist nur so. Wir haben jetzt fast 2 Stunden gehen. Und wenn wir schon hier in den wenigen öffentlich-rechtlichen Sendern von Jena sind, sollten wir es auch mal nutzen, nochmal, was vielleicht zu sagen wäre, was wichtig wäre, was die Hörer, Interessenten von Kabarett hier, was zu erfahren wäre. Lieber Gott, bring den Satz zu Ende. Was noch zu sagen wäre, jetzt zu sagen, in deiner Funktion als Kabarettleiter?
Erstens bin ich kein Kabarettleiter.
Ja, auf jeden Fall.
Ich spiele nur mit.
Der Institution.
Wir sind gleichberechtigte Partner auf der Bühne. Ich habe aber jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, was du jetzt da von mir wissen willst.
Also
was du hören willst.
Oh, jetzt hast du mich ganz... Als Repräsentator der
Repräsentant.
Repräsentant der Kurz- und Kleinkunstbühne ist doch mal, ist es doch der Fakt, wenn man hier als Sprachrohr, eine etwas vielleicht größere Öffentlichkeit erreichen kann, was es noch zu sagen gäbe.
Dass wir am Anfang Dezember eine neue Premiere haben.
Eine neue Premiere.
Und alle herzlich eingeladen sind und die Karten weiterhin, wie vor 10 Jahren, immer noch 20 Euro kosten. Dass wir nicht mit den Preisen hochgegangen sind. Auch unsere Bierpreise sind geblieben. Mhm. Und alles so wie damals.
Können wir vielleicht die Adresse in Kapellendorf noch sagen?
Kapellendorf? Nein, so groß ist Kapellendorf nicht. Villa Kahn neben der Burg. Ja, Apoldaer Straße. Jetzt, pass mal, wenn ich sage Kapellendorf, Apoldaer Straße, das weiß doch sowieso keiner, wo der Apoldaer Straße in Kapellendorf ist.
Nee.
Google. Also, Google, ja. Das ist eine Backsteinvilla, die gleich neben der Burg steht. Wenn man vor der Burg steht, vor dem Haupteingang der Burg, rechts lang, da ist eine Einbahnstraße, aber man kann durchlaufen und da kommt man nach 100 Metern an die Villa K.
Das würde ich mir jetzt nicht merken, deswegen googelt, ja.
Googelt, gut,
also ja. Ein neues Programm gibt's. Karten sind noch
vorhanden, erhältlich.
Es ist nicht
und so einfach auf die Internetseite gucken unter www.kurz-und-kleinkunst.de.
Ja, also die Kurz- und Kleinkunstbühne vielleicht für andere nicht, die gibt es noch, die ist noch umgezogen nach Kapellendorf.
Genau.
Ja, das ist das Nächste. Ja, wir haben jetzt noch 6 Minuten, ich könnte jetzt einfach ein Lied spielen oder vielleicht, wie gesagt... Ja,
du wolltest doch eins von dir spielen irgendwie.
Ja, was ja jetzt irgendwie...
Kommst du mit der Technik nicht klar, oder?
Nein, ist nicht mit der Technik. Ich bin nicht so ein arroganter Heini, der auf seinen Stick Lieder von sich selber mit hat. Ich könnte mal gucken.
Ach, guck, doch.
Nee, hab ich nicht. Ich hab nur einen Stick gehabt. Manchmal habe ich aus gewissen Gründen...
Ich hätte schon gerne ein Lied von dir gehört. Ich meine, du hast mich auch die ganze Zeit reden lassen.
Ja, ja.
Und du hast mein Instrument gehört, also meine Stimme.
Ja, ja. Ja, weil es ja gerade passt hier, das wäre das, wenn wir jetzt Soundcloud erreichen würden, aber das erreicht man eben hier nicht über...
Wie heißt das?
Soundcloud heißt...
Du hast geklaut.
Heißt die Plattform.
Ah, ja.
Aber das hat nicht geklappt. Da kann man jetzt kein Lied spielen. Ich spiele es so nach Privatform. Na, ist vielleicht auf YouTube, aber da gibt es das glaube ich nicht extra.
Nee, komm, lass, es wird langweilig.
Genau. Ich spiele ja das Lied dann zur Strafe nachher vor.
Ja.
Ich würde sagen, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Lieber Arndt, es war schön, dass du da bist. Wir haben es 17:05. Vielleicht...
Noch ein paar Worte zum Zuhörer?
Ja, noch eine Weisheit.
Ja, schöne Weihnachten.
Sehr originell.
Und einen guten Rutsch.
Ja.
Ne? Ja. Frieden. Was sollen wir noch machen? Ich meine, ist ja groß genug.
Ja.
Der Anspruch.
Ja. Arndt Vogel war zu Gast. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Arndt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir müssen noch Fotos machen und dann gibt es das Gespräch dann noch über eine Plattform zu streamen. Hier.
Eine Plattform.
Ja. Und mein Lied habe ich jetzt nicht gespielt, das spiele ich danach auf meinem Handy vor.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Sikorski.
Tschüss.